Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Games, Bücher, Filme, Serien und Star Wars. Ja, nachdem es in letzter Zeit wieder mal sehr viel um Serien und Star Wars ging, dachte ich mir, es wäre doch mal wieder an der Zeit, das Thema Games anzugehen. Denn ich saß neulich auf dem Sofa und habe bei dem YouTube-Kanal Dice Tower, der sich ja eigentlich um Brettspiele kümmert, mit viel Vergnügen die Top 10 Videogames of All Times angeschaut. Und da dachte ich mit der mir eigenen Hybris, naja, das könnte ich doch ja auch mal machen einfach. Und deswegen gibt's hier heute meine persönliche Top 10 Videogames of All Time. Aber was wäre denn so eine Top 10, wenn man nicht einen Sparringspartner hat, der einen durch eine vermutlich bessere Auswahl und mehr Fachkenntnis sprichwörtlich alt aussehen lässt? Richtig, nichts. Und deswegen freue ich mich hier heute mal wieder einen Gast begrüßen zu können. Er podcastet im Heldenchaos-Podcast allerlei News, aber auch Gespräche aus der schönen Nerdwelt. Er hat seinem Twitter-Feed zufolge immer eine schöne Aussicht bei der Arbeit und seine ersten Gaming-Schritte mit Mama auf der Couch am NES gemacht. Hallo Patrick.
Hallo Stefan. Hallo liebe Zuhörenden. Das ist ja mal eine tolle Einleitung. Also du merkst, du hast aber die Latte ganz schön nach oben gelegt jetzt hier als Experte für Gaming und so weiter und so fort. Uiuiui, jetzt nicht, dass ich den Angstschweiß jetzt hier auf der Stirn stehen habe und denke, ui, jetzt muss ich aber was raushauen. Aber freut mich total, hier mit jetzt dabei sein zu dürfen und mit dir über das tolle Hobby Games sprechen zu können. Das ist super.
Ja, genau. Du weißt, wie es ist. Immer die Fallhöhe erstmal schön hoch machen, dass ich dann nochmal besser aussehe heraus. Ne?
Ah, jetzt verstehe ich deinen Masterplan. Okay, der ist gut. Der ist gut. Den merke ich mir jetzt auch für meinen Podcast.
Wo du gerade deinen Podcast ansprichst, du hast ja jetzt, glaube ich, in knapp einem Jahr oder deutlich weniger als einem Jahr sogar geschafft, mit mir episodentechnisch gleichzuziehen. Das ist jetzt bei meinem Output vielleicht gar keine große Kunst, aber trotzdem in der Zeit gar nicht so schlecht, so viele Episoden rauszuhauen. Und dann habe ich gemerkt, du hast ja länger als den Podcast, deutlich länger tatsächlich schon einen Blog. Ja, und jetzt habe ich mich gefragt, was war denn bei dir dann so der Auslöser, quasi vom geschriebenen Wort ins Gesprochene rüber zu wechseln?
Ich muss ein bisschen dafür ausholen, weil neben dem Heldenchaos-Podcast, den ich, ach Gott, ja wirklich schon seit ein Jahrzehnt, ich weiß es gar nicht genau, also auf jeden Fall echt schon eine ganze lange Zeit führe und halt über das dort schreibe, für das ich mich so begeistern kann, was halt so in der Regel Filme, Serien, Hörspiele, Videogames, ne, PC-Games und Nerd-Stuff im Allgemeinen ist, hatte ich mit meiner Freundin, beziehungsweise habe ich auch mit meiner Freundin einen Podcast, und zwar den Schönwars-Podcast, wo wir auch gerade zu Corona-Zeiten über, ja, schöne Dinge philosophiert haben, um so ein bisschen Sonne ins Leben zu bringen zu den doch etwas nervigen Corona-Zeiten. Und insofern war so auch immer dann die Überlegung, Mensch, jetzt habe ich das, aber wie wäre es denn wirklich so, ne, diesen Heldenchaos Input ins Gesprochene reinzubringen? Ja, und dann habe ich tatsächlich doch eine ganze Weile überlegt, aber dann einfach gemacht und freue mich halt jetzt, ja, seit über 30 Episoden mittlerweile damit am Start zu sein. Und ja, da erzähle, ähnlich wie bei dir, erzähle ich auch nicht immer nur alleine, sondern auch häufiger mal mit Interviewgästen über unterschiedlichste Themen. Und das macht richtig viel Spaß. Und ich freue mich halt auch total, wenn ich als Gast, wie jetzt in deinem Podcast, irgendwas zum Besten geben darf. Ja, das freut mich total. Das ist irgendwie so das Podcast-Game, zumindest was jetzt so diese Nerd-Ecke betrifft, doch so eine kleine familiäre Ecke, finde ich. Das finde ich schön.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr angenehm. Man kann sich auch auf Twitter gut vernetzen und es gibt wirklich viele hörenswerte Podcasts. Ich meine deiner und viele andere, die ihr wahrscheinlich bei dir oder bei mir schon als Gäste gesehen habt. Da gibt's viel zu entdecken. Und ja, genau, du hast gesagt, du machst ja sehr viele verschiedene Sachen, deckst du da ab, jetzt Masters of the Universe, ich habe gesehen bei dir im Blog viele Figuren auch, Hörbuch-Fan, lese ich da so raus, bist du auf jeden Fall auch, aber was ist denn so dein Lieblings-Nerd-Steckenpferd?
Also das, du hast mit Masters of the Universe schon sehr gut direkt einleitend erwähnt. Das ist halt so wirklich, da hängt mein kleines, großes Nerdherz sehr, sehr dran seit der Kindheit. Hörspiele ist es aber ebenfalls. Also ich bin riesig großer Hörspielfan, da auch gerade so im Genre Grusel, Horror und Science Fiction. Das finde ich halt super. Und ja, begleitet mich halt auch mit, das klingt immer so, ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber ja, seit meiner Kindheit, aber dann klingt das immer so groß, aber es ist tatsächlich so. Ja, das sind so die zwei größten Themen, also Hörspiele, Masters of the Universe, beziehungsweise so, ja, Actionfiguren im Allgemeinen. Ja, und was ich eben halt schon so sagte, Filme, Serien, Videogames, ja, aber da kommen wir ja gleich dann nochmal zu. Das sind so meine Nerd-Themen, für die mein Herz schlägt.
Ja, sehr schön. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele jüngere HörerInnen wir haben, aber ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. In unserer Jugend war ja tatsächlich die Europa-Hörspielkassette noch eines der unterhaltungstechnischen Highlights, weil wir hatten ja nichts, ja.
Ja, das stimmt. Aber Europa, ja, das, also die sind ja nach wie vor das größte Hörspiellabel, ich glaube auch von Europa. Und ja, also die, ja, ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, alle, die zumindest im Westen groß geworden sind, als Kinder in den 80ern, die vielleicht auch in den 70ern, je nachdem, die haben irgendein Europa-Hörspiel garantiert schon gehört. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Und ja, damals gab es natürlich dann auch die Masters of the Universe als Hörspielreihe von Europa. Ja, das ist Träumchen, sehr schön.
Ja, Masters of the Universe, ich habe das ja, ich glaube sogar auch mit Moritz schon mal hier kurz besprochen gehabt, die neue Serie da von, wie heißt der hier, Kevin Smith?
Ja.
Mhm. Genau, damals, ich habe natürlich auch ein paar Figuren gehabt, aber ich war gar nicht wirklich so tief darin, da drin irgendwie.
Mhm.
Von daher, ich finde es zwar immer ganz interessant, aber so, das berührt mich irgendwie gar nicht so sehr, muss ich sagen.
Oh, danke für das Gespräch, Stefan, war schön, auf Wiedersehen. Nein, Quatsch, ist gut. Aber vielleicht als kleiner Tipp, wenn ich jetzt ein bisschen Werbung machen darf für meinen Podcast, wenn es um die Masters of the Universe geht, da habe ich vor kurzem mit dem lieben Erik einen über 2 Stunden langen Podcast zum Thema Masters of the Universe aufgenommen. Wenn ihr da draußen Bock habt, da mal reinzuhören, feel free.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, das solltet ihr machen, steht bei mir auch noch auf der Liste, den anzuhören. Und vielleicht komme ich ja im späten Alter, es ist ja so, ne, jetzt im Alter, wo man irgendwann seine Sammelleidenschaften entdeckt, steht dann irgendwann die Bude voller Masters-Figuren, wobei das glaube ich nicht da ist.
Machen ja, aber das Bittere ist ja, genauso wie auch beim Thema Autos und sowas, ja, so die richtig coolen Dinge kann man sich dann halt erst leisten, wenn man dann doch schon ein bisschen älter ist und dann hoffentlich einigermaßen gutes Geld verdient. So in jungen Jahren wird es schwierig oder ist es schwierig.
Das stimmt, deswegen ist man irgendwann so der wirklich der bilderbuchmäßige Boomer, der in seinem Auto durch die Gegend fährt, was er früher nicht hatte und eigentlich schon deutlich zu alt dafür ist.
Genau das. Wobei so ein Porsche steht bei mir noch nicht vor der Tür.
Nee, ja, leider nicht. Aber schauen wir mal. Ja. Ja.
Kommt noch.
Hoffnung nie aufgeben.
Genau.
Ja, aber bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, was irgendwie altmodische Fortbewegungsmittel und was weiß ich was alles angeht, lass uns mal zurück zum Thema kommen. Ich bin immer so ein Abschweifkönig und wir wollten ja über Spiele sprechen und ich glaube, vielleicht für die HörerInnen nochmal zur Einordnung ganz gut zu wissen, wie wir denn jeweils so dran gegangen sind, weil, um mal von meiner Seite das vorwegzunehmen, für mich war es wirklich gar nicht so einfach, nicht nur, weil 10 Spiele extrem wenig sind, wenn man doch schon sehr lange spielt, aber bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe so ein bisschen so eine Lücke in meinem Spielerleben, weil ich mit so, keine Ahnung, 17, 18, ja, das ist Ende der 90er bei mir gewesen, so ein bisschen die Lust am Spielen verloren habe und viel mehr programmiert habe und mich ansonsten mit Computern beschäftigt, dann auch studiert habe und irgendwie, glaube ich, bis so in die 2010er gar nicht wirklich viel gespielt habe und das dann echt für mich erst so wieder, ja, die letzten 10, 15 Jahre wiederentdeckt habe. Deswegen habe ich zum einen Schwierigkeiten gehabt, weil ich auch ein sehr schlechtes Gedächtnis habe, mich zu erinnern, was ich denn damals wirklich gespielt habe und worüber ich nur gelesen habe und wovon ich vielleicht nur Demos gespielt habe. Aber ich habe auch so eine lustige Zweiteilung zwischen neuem und altem Zeug und dazwischen gibt es irgendwie so gut wie gar nichts bei mir. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es ähnlich, nur andersrum. Ich habe festgestellt, also ich bin so rangegangen, dass ich wirklich so mir eine Liste gemacht habe, Mensch, was hast du denn so alles oder an was kannst du dich noch erinnern, was ich so gespielt habe, das mal aufgeschrieben und dann halt selektiert, okay, auf welchen Plattformen, wann war das so ungefähr und so weiter und so fort und habe da dann halt festgestellt, oh, ich lebe da sehr, sehr, sehr in der Vergangenheit. Also wo du jetzt wieder so in the game bist, ist es bei mir zwar ähnlich, aber meine Leidenschaft war eher so in den 80er, 90ern und Anfang der 2000er. Und dann klafft da eine Lücke. Und jetzt, also ich war nie komplett draußen. Aber wenn ich da jetzt so einen Vergleich ziehe, schlägt mein Gaming-Herz doch eher so doch für die 80er, 90er und Anfang der 2000er Spiele als vielleicht jetzt so.
Ja, man muss ja auch sagen, damals war das irgendwie, also zum einen war das für einen persönlich alles nochmal neu, ne? Aber da hat sich auch so viel getan irgendwie, wie es war ja alles zum ersten Mal da irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das waren auch schon so, ja, mit so die beeindruckendsten Erlebnisse. Und ich musste mich auch zurückhalten, weil ich habe ja hier auch mal mit dem Kai und mit dem Pat eine Folge zu LucasArts gemacht. Ich hätte wahrscheinlich die Top Ten auch problemlos mit LucasArts Adventures füllen können.
Guter Punkt, ja.
Bin aber dann immer mal so ran, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt eins davon habe, ja, dann lasse ich die anderen vielleicht raus. Und deswegen wechselt sich's bei mir auch ein bisschen ab. Aber bin ich mal gespannt, ja.
Ich bin auch gespannt. Ich hab's auch, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich hab's auch noch mal nach Plattform so sortiert. Bin ich da jetzt sehr streberhaft?
Nö. Gut, im Vergleich zu mir auf jeden Fall. Aber ich hab wirklich geguckt, quasi auf welchen Plattformen ich es gespielt habe, weil mich das einfach selbst interessiert hat. Wobei auch da wieder gab es bei mir so eine Zeit, wo ich damals vom Amiga auf den PC gewechselt bin. Mhm. Und wenn ich mir die Release-Dates von den Spielen anschaue, dann müsste ich damals eigentlich manche schon auf dem PC gespielt haben. Bin mir aber relativ sicher, dass ich auf dem Amiga gespielt habe und andersrum. Also da verschwimmt halt in der Vergangenheit einiges mal. Aber das sehen wir dann, wenn wir über die Titel sprechen.
Ja.
Lass uns doch mal hinten anfangen. Was ist denn bei dir auf der 10 gelandet?
Also auf der 10 ist bei mir, das ist echt schwierig, weil ich schwanke, aber ich lege mich jetzt fest, live in deinem Podcast, Street Fighter 2 von Capcom. Mhm. Das habe ich. Oh, ich höre schon deine Begeisterung.
Nee, das hat nichts mit Begeisterung und nicht Begeisterung zu tun. Aber erzähl erst mal, dann sage ich das sowas.
Da kann ich mich dran erinnern, das habe ich damals auf dem Super Nintendo, so viele Stunden. Ich kannte die ganzen Special Moves und die waren ja damals sogar auch in den Beschreibungsheftchen halt mit angegeben. Das ist ja heutzutage ein Traum. die habe ich wirklich alle auswendig gelernt und habe sogar damals mal bei einem Street Fighter 2 Turnier mit teilgenommen, also auf dem Super Nintendo. Ja, habe aber komplett abgelost, aber habe ein T-Shirt gekriegt, das war toll.
Oh, nein.
Ja, das landet auf meiner 10.
Ja, ich habe, das klang jetzt falsch bei mir, ich habe nämlich selbst Street Fighter und so weiter gar nie richtig gespielt, weil ich hatte keine Konsole damals in der Zeit und auf Amiga und PC gab es ja solche Spiele einfach nicht. Ich weiß, dass es irgendwann auf dem Amiga ging es dann los, dass es da auch so ein paar von diesen Combat-Spielen gab, die aber auch nicht wirklich alle so richtig gut waren. Und dann war ich zwar ab und zu bei Kumpels und wir haben das gespielt, aber wenn du das nicht kanntest und die Controls nicht kanntest, dann hast du ja eigentlich keine Chance gehabt.
Ja.
Bei uns war es dann später irgendwann, weiß nicht, vielleicht kommen wir dazu noch, Mortal Kombat in der Spielhalle in England,
auch
im Sprachaustausch.
Ja.
Genau.
Das war so der gefühlte böse Bruder vom Street Fighter, oder?
So, ja, Mortal genau. Kombat. Und vor allem auch damals, das muss man ja auch vielleicht nochmal dazu sagen, damals war ja die Einstellung zur Gewalt in Videospielen hier noch eine ganz andere. Da gab es ja Indizierungen noch und nöcher und ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auch so, dass meine Eltern kamen auch eher von der Ecke, dass sie eigentlich mit so Gewalt und Spielen oder generell gar nicht viel zu tun haben wollten. Mhm. Das war auch so ein Lernprozess, dass die Spiele halt dann ja doch eher so anders sind.
Also da hatte ich durch meine Mutter doch wirklich sehr viel Verständnis dafür. Die hat sich zwar dafür interessiert, was ich so spiele, die hat mir jetzt aber nicht vorgeschrieben, das darf ich nicht spielen oder so, sondern die hat schon recht schnell mitbekommen, dass ich damit auch richtig umgehen kann. Und dann war das auch fein für sie. Also danke, liebe Mami.
Nee, das war bei mir genauso. Aber ich glaube, erstmal mussten die sich schon ein bisschen drauf einstellen. Ja. Aber meine Mutter hat mir damals sogar auch mal dann, weil ich noch nicht 18 war, Resident Evil abgeholt. weil man das ja als 16- oder 17-jähriger Knirps noch nicht bekommen hat im Laden.
Aber auch eine coole Mutter, die dann da so Resident Evil mal für einen dann abholt. Finde ich gut.
Ja, das war sehr nice. Aber ich mache mal meine 10. Mhm. Meine 10 ist ein bisschen neuer und zwar von 2019. Und zwar ist es das Spiel Control. Das ist so ein Third-Person-Shooter. Ich weiß gar nicht, ob du es gespielt hast oder kennst.
Ja, kenne ich.
Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist eigentlich wahrscheinlich gar nicht so ein weltbewegendes Spiel. Aber für mich war es so das erste Mal, dass ich mir einen Rechner gegönnt habe mit einer richtig schönen Grafikkarte und dann mit Raytracing gespielt habe. Noch dazu habe ich privat so ein bisschen mittlerweile Verbindungen Richtung Finnland oder finnische Sprache und das spielt in dem Spiel auch mal wieder eine Rolle. Und ich fand das Setting oder ich finde das Setting mit diesem Federal Bureau of ich weiß gar nicht was einfach richtig cool, weil du hast in dem Spiel halt einmal die Ebene, dass du quasi dich durchschießt die ganze Zeit, aber du hast auch viel zu erkunden, zu lesen, einen ganz coolen Humor drin. Und ich finde es halt optisch einfach, diese Mischung aus geometrischen Formen, Farben und so weiter ist richtig geil gemacht. Also du kannst eigentlich jede Szene einen Screenshot machen und sieht immer geil aus. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Total. Ist das nicht so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das nicht zuerst exklusiv auf irgendeiner Konsole rausgekommen oder irre ich mich da?
Ich hätte gesagt, dass es zuerst exklusiv auf dem PC
oder
kam,
so?
Aber lass mich mir hier nebenher noch mal so halbherzig recherchieren. genau, zuerst für die PlayStation und den PC, genau. Ich habe es dann auf dem PC gespielt.
Mhm. Ja, ich hatte es auf der Xbox dann mal gezockt. Ja, aber kann ich total gut nachvollziehen. Ich fand es auch ziemlich, ziemlich gut. Das ist aber doch zumindest dann nicht so an den Erfolg rangekommen, den sich die Macher erhofft haben, oder? Das wurde ja ziemlich groß gehypt, das Spiel. Und dann, aber die waren gut, die Verkaufszahlen. Und ich glaube, behaupte ich jetzt einfach mal, dass ziemlich viel zumindest den Namen auch schon gehört haben. Aber so ein richtiger Megaseller war es denn leider doch nicht, ne?
Nee, das war kein Blockbuster auf jeden Fall. Ja. Es gibt jetzt zwar, glaube ich, mindestens ein DLC noch. Also das hat schon seine Fanbase, aber das war jetzt, glaube ich, wirklich nicht der Mega-Erfolg. Aber ja, lebt weiterhin.
Ja, sehr gut.
Ja, dann machen wir mal weiter. Platz 9 bei dir.
Okay. Du hängst hier die aktuellen Titel ganz oben an. Das ist echt lustig. Mal gucken, wann wir uns denn so treffen in der Zeitleiste, welches Jahr das ist. Mein Platz 9 ist F-Zero. Auch Super Nintendo.
Okay, muss ich zugeben, habe ich noch nicht mal wirklich, ich kenne den Namen, aber ich kann ehrlich gesagt gerade gar nicht
das
anfangen.
Das ist ein
Rennspiel oder so?
Ja, das ist so ein futuristisches Rennspiel auf dem Super Nintendo und für damalige Verhältnisse war das halt rasend schnell und mit einer Grafik, die seinesgleichen suchte und da stimmte, du hattest halt verschiedene Racer, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es jetzt insgesamt waren, ich sag jetzt mal 6 Stück. Sollte da draußen jemand sagen, nein, das waren doch 8, Patrick kennt sich nicht aus, denn Schande über mein Haupt. Es ist halt leider schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber das auf dem Super Nintendo, diese Racer hatten halt dann auch unterschiedliche Fahreigenschaften. Die Fahrer waren halt auch so einzigartig von ihrem Charakter her. Das hat dann halt schon so sehr viel Spaß gemacht. Der Sound war mega. Also es waren richtig coole, für Super Nintendo Zeit, ne? Wirklich richtig tolle Musikstücke. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass häufig genug so nach der Schule sind dann entweder meine Kumpels zu mir oder ich zu Kumpels und dann haben wir zusammen F-Zero gezockt. Das war richtig cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, jetzt wo du es erklärt hast oder beschrieben hast, habe ich mich an ein paar Sachen erinnert. Aber ich glaube, ich habe es wirklich nie aktiv gespielt, aber ich meine es damals zumindest öfter mal gelesen zu haben, vielleicht auch die Nachfolger, die dann später kamen. Kann ich nicht wirklich zu sagen, außer dass ich bei Rennspielen traditionell sehr schlecht bin, weil ich immer in den Kurven hängen bleib.
Macht gar nichts. Also da konntest du richtig hängen bleiben? Nee, du konntest eher so abstürzen. Also insofern hättest dich denn nicht ganz so schlimm getroffen. Ja, aber schaust dir mal an, wenn du eine Switch hast, kannst du dir, glaube ich, auch über diesen, über den Nintendo Club da, ich weiß es nicht, ich habe auch Ewigkeiten keine Nintendo Switch mehr gespielt, aber da gibt's, glaube ich, F-Zero auch zum Download.
Ja, ich bin so im Nintendo-Game, bin ich generell nicht drin. Also ich habe auch keine Switch und nichts. Deswegen bin ich da so ein bisschen raus.
Ja. Macht ja gar nichts.
Ich habe auf 9 jetzt aber auch was aus der guten alten Zeit. Und zwar das allererste Alone in the Dark. Und das müsste so 92 rum gewesen sein.
Ja.
Und das ist ein Spiel, das habe ich auch persönlich gar nicht besessen, weil ich zu der Zeit auch noch gar keinen PC hatte, sondern eben Amiga. Und da gab es es, glaube ich, nicht. Aber das Spiel, und das wurde, glaube ich, neulich auch gerade bei den Spieleveteranen besprochen. Das war ein Spiel, das hat ein Kumpel von mir gehabt. Und wir sind dann immer zu ihm und haben dann halt alle Rollläden runter und er hatte damals auch schon Lautsprecher und so weiter da dran und dann haben wir das Spiel gespielt und haben uns richtig einen weggegruselt. Ich glaube, das Spiel an sich ist gar nicht wirklich so richtig gut, ja, aber es war damals so, glaube ich, das erste, was wirklich 3D-Grafik hatte. Und wenn du so damals, was waren wir, 12, 13, 14, da konntest du dich richtig schön in Gruselstimmung bringen. Dann ist man ja immer gelaufen und dann hast du, das haben sie auch schon ganz cool gemacht, es war noch kein 3D-Sound, aber du hast von links oder rechts halt die Schritte gehört und so ein bisschen Jumpscare gehabt und so weiter. Also, und das hat uns über Wochen oder Monate begleitet, weil es ja auch sau schwer war einfach. Ja. Ich glaube, damals haben wir auch gar nicht wirklich alles verstanden, weil es ja auch schon ein bisschen Lovecraft beeinflusst ist und so weiter. Aber es war einfach eine mega tolle Erfahrung und gehört auf jeden Fall auf die Liste bei mir.
Ja, da kann ich mich aber auch wirklich nur noch so ganz leicht an einen Testbericht, ich weiß nicht, in der Powerplay oder so erinnern. Und da hieß es irgendwie, dass die Steuerung wohl ziemlich hakelig sein soll. Und das hatte mich immer davon abgehalten, das selbst zu spielen. Und irgendwie ärgere ich mich da so ein bisschen drüber. Habe auch so ein Faible für Grusel und Horror, jetzt nicht nur für Spiele, sondern auch für Filme und so weiter und so fort. Ja, und das ist ja eigentlich, wäre genau meins gewesen, schon damals. Aber es gibt einen Film, ne? Es gibt einen Film von Alone in the Dark, der ziemlich schlecht ist.
Den habe ich auch gar nicht geschaut. Ist der auch von Uwe Boll?
Wahrscheinlich, ich glaube, ne? Ja. Ja. Der ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich meine, ihn einmal gesehen zu haben und er ist auch schon komplett raus aus meiner Erinnerung. Aber jetzt gerade, wo du den Titel erwähnst, fiel mir das wieder ein.
Nee, und du hast recht, die Steuerung ist wirklich auch ein Problem, weil du hast diese Tank-Control, dass du dich erst drehst und dann bewegst. Mega hakelig, man bleibt ständig irgendwo hängen. Ich habe das Spiel tatsächlich dann irgendwann mal vor ein paar Jahren mal irgendwann gekauft gehabt, damals noch auf einer CD-ROM mit Teil 2 und Teil 3, aber es ist oft so bei diesen alten Spielen, ganz wenige von diesen Spielen kannst du heute noch anpacken und Spaß haben.
Ja.
Es soll aber, glaube ich, angeblich ein Re-Release kommen demnächst oder ein Remake.
Oh, ach, stimmt. Ja, jetzt wo du es erwähnst, hatte ich auch irgendwo mal was ganz lose gelesen im Internet. Stimmt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Hat's verdient. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Auf jeden Fall, ja.
Soll ich weitermachen mit meinem Platz 8?
Genau, was haben wir bei dir dann auf der 8?
Ich switche jetzt auch mal von Nintendo. Also man hat ja vielleicht schon so leicht mitbekommen, okay, der Patrick ist ein Nintendo-Kind. Aber ich switche jetzt auf den guten alten Amiga 500. Da ist mein Platz 8 Falcon 4.0 von Microprose aus dem Jahr 1988, als ich das ergoogeln musste. Meine Herren.
Da muss ich jetzt mal kurz hier, kurz googeln nebenher.
Ja. Yeah.
Das ist so ein Kampffliegerspiel,
ja,
ne?
Ja, genau. Mit der Falcon F-16. Ein Kampfflugzeug der Vereinigten Staaten. Und damals war ich ein riesig großer Fan von Kampfflugzeugen. Also nicht, weil ich das toll fand, dass man damit Menschen töten kann oder sowas, sondern einfach nur diese Power, diese Technologie, alles, was damit zu tun hat, fand ich super faszinierend. Und ich habe Flugsimulatoren damals auf dem guten alten Amiga 500, ich habe sie alle gespielt. Und Falcon 4.0 war so die Creme de la Creme für mich. Und damals, ich kann es mir heutzutage überhaupt gar nicht mehr vorstellen, aber damals fand ich es super, wenn so richtig dicke Handbücher dabei lagen und du das erstmal studieren musstest, was welcher Schalter bewirkt und was ich jetzt drücken muss und so weiter und so fort, um überhaupt in die Luft zu kommen mit dem Ding, fand ich toll. Also man hätte mich, glaube ich, damals auch in eine echte F-16 packen können. Ich hätte gewusst, was ich jetzt machen muss. Ich habe das so viele Stunden, Tage, Monate gespielt. Ich fand's grandios und die damalige Grafik halt, das war für mich so, wow, das ist alles möglich, oh mein Gott. Das war schon toll, ja.
Ja, Handbücher, das stimmt. Ne? Das ist ja leider so ein bisschen aus der Mode gekommen, dass es vernünftige Handbücher gibt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Spiele damals waren ja von den Controls und generell von der Handhabung so schwer. Keine Tutorial und nichts, das würde heute gar nicht mehr funktionieren. Ja,
ja. Also. Das stimmt allerdings.
Und ich glaube, auch das Spiel habe ich, ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich es wirklich groß gespielt habe. Ich habe eher so, es gab ja dann noch, glaube ich, so Erster Weltkrieg oder sowas, ein paar Flugsimulatoren, die auch deutlich einfacher waren, weil du wirklich nur fliegen und schießen musstest oder so. Da ein paar und natürlich dann bei Kumpels ab und zu mal zugeschaut bei Microsoft Flight Simulator. Ja, aber kann ich verstehen. Vor allem, wenn ich mir gerade so ein paar Screenshots anschaue für die damalige Zeit, jetzt muss man sagen, Amiga 500 war damals von der Grafik, gerade im Vergleich zu dem, was die PCs gemacht haben, schon richtig, richtig gut.
Ja, absolut. Also, ich meine, wenn man überlegt, ne, Amiga 500, ich weiß auch gar nicht, wie viel Disketten Falcon 4.0 dann hatte, keine Ahnung. Es waren einige und da warst du ja auch dann King, wenn du ein zweites Diskettenlaufwerk hattest, ne? Also das, da warst du ja wirklich der King auf der Schule oder noch der König warst du, wenn du dann noch so eine Festplatte hattest. Ich weiß gar nicht, wie viel Speicher die hatte, 1,2 MB oder so, ich weiß es nicht.
Nee, ich hatte dann einen Amiga 600 mit, glaube ich, 80 Megabyte Festplatte irgendwann. Und das war schon richtig luxuriös.
Da hast du überhaupt nicht gewusst, wie du die Festplatte vollkriegst, oder?
Nee, zumal damals, das war leider tatsächlich so, viele Spiele waren damals noch gar nicht drauf ausgelegt. Das heißt, du hast manchmal so 10 Diskettenmonster gehabt, aber die sind gar nicht damit klargekommen, dass man das auch auf der Festplatte machen könnte. Das kam dann erst später so ein bisschen, ja.
Echt? Och, wie scheiße ist das denn? Das wusste ich jetzt. Guck, hat sich schon gelohnt, dass wir zwei miteinander quatschen. Das wusste ich nämlich nicht. Wie frustrierend ist das denn? Dann kaufst du dir für teures Geld so eine Festplatte, um dieses Diskettenwechsel zu entgehen und dann funktioniert das im schlimmsten Fall nicht. Oh.
Genau, also das ist nicht bei allen, ja, also nicht, dass die Leute jetzt sagen, ich erzähle kompletten Blödsinn, aber wenn du halt gerade diese älteren Spiele, weil es war ja alles kompatibel, du hast halt ein Amiga 500 Spiel von Anno dazu mal gespielt, das hat nicht verstanden, dass du das auf die Festplatte legen kannst. Ja.
Oh Mann, da tust du mir jetzt doch so ein bisschen leid.
Ja, ansonsten war das Ding Bombe, also.
Ja, das glaube ich. Cool.
Ja, bei mir dann 8, ich springe wieder fast in die Gegenwart und ich muss jetzt bei dem Platz schon ein bisschen schummeln, weil es gibt hier zwei Einträge und ich konnte mich nicht entscheiden. Es geht nämlich um The Last of Us. Tatsächlich ist so, dass ich The Last of Us 1 fast irgendwie das bessere Spielerlebnis fand damals. Das war auch so zu der Zeit, zu der ich erst langsam wieder reingekommen bin und mir eine PlayStation geholt habe, damals glaube ich die 3, nachdem ich davor nie eine Konsole hatte, oder die PlayStation 1 hatte ich damals mal, ja. Und war schon mal irgendwie weggeblasen von der Grafik und der Story und das Spiel halt an sich richtig geil. Aber muss dann sagen, Last of Us 2 ist auf eine andere Art halt irgendwie eigentlich fast noch ein bisschen besser. Auch die Grafik damals auf der 4er. Und deswegen würde ich da mal ein bisschen schummeln, die zusammenfassen, weil ich mich wirklich nicht entscheiden kann. Ich fand 2 eigentlich besser, aber 1 hat mehr Eindruck gemacht bei mir. Ja,
weil es auch was ganz Neues dann war, ne? Ein komplett neues Setting und sowas. Und das war ja wirklich mega intensiv. Halt auch, wie die zwei so miteinander umgehen, ne? Das gab's ja so in der Form, korrigier mich gerne, aber so intensiv und glaubhaft vorher gefühlt nicht, ne?
Nee, ich glaube auch, das war so das erste Mal, dass man wirklich so ein Spiel hatte, was auch diesen filmischen Anspruch hatte, aber nicht halt einfach nur ein interaktiver Film war, ne? Sondern die richtige Mischung aus Story und so toll erzählt. Ich meine, ich weiß damals noch nach der Intro-Mission, habe ich gedacht, boah, was ist denn hier los, ja? Ja. Und auch das Ende, ich meine, für die Leute, die weder die Serie gesehen haben oder das Spiel, ich will es jetzt nicht spoilern, aber das war so Sachen, das habe ich vorher noch nie erlebt gehabt, ja.
Wo du die Serie gerade ansprichst, die ist ja auch, also die ist ja Wahnsinn. Was die sich dabei gedacht haben, die haben alles richtig gemacht gefühlt. Ja. War selten so gehypt von einer Serie wie von The Last of Us. Tolles Ding.
Also wirklich, die Serie auf jeden Fall bekommt von mir auch nur Bestnoten. Ja. Ich freue mich schon mega auf Staffel 2.
Ja.
Und ja, also HBO hat es einfach drauf.
Ja, das ist auch gefühlt, ne? Egal was die produzieren, es ist einfach geil. Also ich glaube, die könnten auch eine Serie über Socken auf dem Boden irgendwie produzieren und die Zuschauer würden es feiern.
Ja, weil die auch als eine der ganz wenigen Studios oder Kanäle kapiert haben, dass man nicht 100.000 Sachen machen muss, sondern halt vielleicht nur 10 und die dafür richtig.
Richtig, ja, genau das, absolut. Absolut, ja. Ach, schön. Bei welchem Platz sind wir jetzt? War 7, ne?
Wir sind jetzt bei Platz 7.
Bei 7, genau. Okay, da habe ich bei mir auf der PlayStation 4 das leider sehr unterschätzte Spiel Days Gone. Ein Zombie-Survival-Spiel, was ein System-Seller werden sollte, laut Sony, es aber nicht war. Es geht halt um eine Zombie-Apokalypse, jetzt nicht irgendwie was Großartiges im Open-World-Setting, mit einem Biker, der halt auf seiner, ja, ich sag jetzt Harley, unterschiedlichste Missionen in unterschiedlichsten Camps in unterschiedlichsten Regionen dann halt erfüllen muss. Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, weil das Besondere war da, dass es halt Horden gab in Days Gone. Also so ähnlich wie in The Walking Dead, ne? Diese großen Ansammlungen von Zombies gab es da dann halt auch. Und die musste man dann halt missionstechnisch dezimieren. Und dann ging es halt darum, vorher sich einen Plan auch wirklich zu überlegen, wie man das angeht mit Fallen, Sprengfallen, und so weiter und so fort, die man vorher irgendwo positioniert. Und dann lotst man halt diese Horde da im besten Fall so in die Fallen, dass sie halt schnell dezimiert werden. Und das war so, also alleine dieses Feature im Spiel hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Gerade wenn so der Plan aufging, wenn er nicht aufging, denn das Flüchten hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mit dem lieben Todde auch mal darüber gesprochen in einem seiner Podcast-Episoden. Und finde ich zu Unrecht doch sehr untergegangen, dieses Spiel.
Ja, ich habe es tatsächlich auch gespielt, aber nicht sonderlich lange. Und ich muss sagen, ich kann dir gar nicht sagen, warum es bei mir nicht so richtig gezündet hat. Weil alles, was du sagst, stimmt. Ich finde die Story, ich glaube, die wurde manchmal kritisiert. Die fand ich absolut okay. Ja. Ich fand die Kämpfe gut, dass man ein bisschen mehr Freiheit hatte als eben bei Last of Us, weil es halt Open World war. Irgendwie bin ich aber dann trotzdem nach ein paar Stunden ausgestiegen. Aber gar nicht bewusst. Ich habe dann einfach andere Sachen gespielt und bin nie wieder zurück. Und ich glaube, bei mir war es so ein bisschen, dass zu dem Zeitpunkt dieses Thema Open World so ein bisschen durch bei mir war, weil man halt so viel rumfährt und dann dahin muss und dahin muss. Mhm. Und keine Ahnung, aber ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, das Spiel hat vielleicht wirklich das Problem, dass es zu viele Sachen miteinander gemischt hat, die es zu dem Zeitpunkt vielleicht in anderen Spielen schon irgendwie ähnlich oder besser gab. Mhm. Keine Ahnung.
Ja. Da hast du eben auch schon die Story angesprochen, die ist wirklich recht lasch. Also da gibt's jetzt nicht irgendwie wie in The Last of Us, ja, solche Twists und, ne, weiß ich nicht, so dieses, oh, ich bin da mittendrin und fiebere mit dem Hauptcharakteren damit. Das hast du jetzt so in Days Gone nicht. Ich glaube, das wurde dem Spiel dann halt auch sehr zum Verhängnis. Zumindest wurde das halt auch häufig genug in Reviews kritisiert. Ein Stück weit auch zu Recht, aber Days Gone feiert jetzt auch selbst nicht die Geschichte so intensiv, sondern halt eher so, was da drumherum geschieht. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr gut.
Ja, die haben vielleicht einfach Pech gehabt, dass sie halt dann mit einem Last of Us oder sowas verglichen werden und eigentlich was ganz anderes wollten. Ich fand auch die Idee, dass es mal so eine Biker-Gang ist irgendwie, das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ja. Mhm. Aber ja, ich kann es auch gar nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Titel. Ja, gibt's nichts zu meckern.
Erzähl, was ist dein Platz 7? Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir sind paar Jahre zurück. Oh Gott, mittlerweile, es ist 2023. Wir sind jetzt auch schon wieder, glaube ich, 7 Jahre zurück. Und zwar 2016, ein Spiel von Arkane. Mag ich sehr, das Studio. Und zwar geht's um Dishonored 2. Dishonored 2 oder Dishonored generell ist ja so ein typischer Vertreter von diesen Stealth-Spielen, so ein bisschen Action-RPG-mäßig, würde ich sagen, ne, wo du dich durch eine Welt irgendwie entweder ballern kannst oder schleichen kannst oder je nachdem, wie du es gerade willst. Und Dishonored 2 war auch eins von den ersten Spielen dieser Art, die ich wirklich aktiv gespielt habe. Und was mir da so mega gefallen hat, ist zum einen der Grafikstil, weil es halt, ich weiß gar nicht, wie man das nennen sollte, aber es ist so, hat so einen ganz eigenen Stil. Die Welt finde ich einfach super, ja, so ein bisschen spooky, Steampunk, wobei ich da eigentlich auf Steampunk stehe ich gar nicht so sehr, aber das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, so ein bisschen eine andere Welt, alles ein bisschen unheimlich, hat eine tolle Story. Und was ich da halt echt so super fand, ist, dass du die alle Rätsel in Anführungszeichen konntest du wirklich auf 1000 verschiedene Wege angehen und du hast es nicht so wirklich gemerkt, weil ich finde oft bei diesen Spielen ist halt so, okay, du weißt, ich kann jetzt entweder versuchen durchzuschleichen oder mich durchzuschießen, ja. Und bei Dishonored habe ich immer so das Gefühl gehabt, man konnte irgendwelche Wege entdecken, ja. Keine Ahnung, über irgendwelche Dächer krabbeln, mit jemandem sprechen und da wieder raus und dann hier jemanden betrügen und so weiter. Dass man immer selbst das Gefühl hatte, ich bin hier gerade auf eine mega tolle Idee gekommen, die natürlich genauso gedacht war. Aber das hat mir einfach mega Spaß gemacht. Ich habe dann den DLC Death of the Outsider noch gespielt, fand ich auch super. Dishonored 1 habe ich erst danach gespielt. Das konnte dann halt von der Grafik und von allem nicht so ganz mithalten. Deswegen, aber Dishonored 2, da gibt's so viele tolle Sachen und so viele Sachen zu entdecken und von der Mechanik her, das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Cool. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Spielreihe nie gezockt habe. Ich weiß, dass ich das Setting auch immer ansprechend fand. Dieses Steampunk, was du gerade schon ansprachst, das finde ich halt auch generell, das funktioniert auch bei mir in Form von, oh, das sieht ja interessant aus, aber ich habe es nie gezockt. War das damals auch ein PlayStation-Exklusivtitel, als es ganz frisch rauskam, oder gab es das auch direkt auf PC und Konsole, egal welches System, weißt du das noch?
Nee, das war gleichzeitig. Das kam direkt auf PC, PlayStation und Xbox raus.
Okay.
War aber auch genau wie jetzt zum Beispiel Control oder sowas, kam schon gut an, war, glaube ich, auch relativ gut bewertet, aber war jetzt auch kein Mega-Seller irgendwie. Ich glaube, dass diese Arcane-Spiele generell, die haben immer so ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich ganz cool sind, aber dann vielleicht immer so ein bisschen speziell, dass nicht wirklich jeder total drauf abfährt. Aber ich glaube, der Eintrag könnte auch wirklich der Sache in Anführungszeichen geschuldet sein, dass ich halt nicht so viele von diesen Spielen vorher gespielt hatte, aber mich das halt irgendwie total abgeholt hatte.
Könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass so diese Stealths, also man nimmt sich Zeit fürs Spielen, ja, also man überlegt so seine nächsten Schritte, so ein bisschen wie auch in Splinter Cell beispielsweise. Ich weiß nicht, ob man die zwei Spiele jetzt miteinander vergleichen kann, weil, wie gesagt, Dishonored habe ich nie gespielt. Aber wenn du sagst, ne, man schmiedet so seinen Plan und schaut, wie man dann halt seine Gegner überrascht oder halt auch nicht, weil man um sie herumschleicht oder so. Das war ja bei Splinter Cell das Gleiche, aber ich glaube so, dass dieses Spielsystem selbst, zumindest in der aktuellen Zeit, gar nicht mehr so gefragt ist. Da willst du eher so voll auf die 12, schnell, actionreich und nee, nicht nachdenken, machen, so ungefähr. Behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Vielleicht spielt das da noch so ein bisschen mit rein, dass es vielleicht zu spät rauskam, obwohl 2012 kam der erste, glaube ich, raus, ne, wenn ich das hier sehe.
Ja, ich glaube, 2012 der erste.
Ja,
aber könnte schon was dran sein. Ich meine, man muss sich schon Zeit nehmen und halt, wenn man will, den Leuten halt zuhören und die beobachten und so weiter. Ja, da kann es schon mal passieren, dass du halt 10 Minuten irgendwie nur in der Deckung hockst und guckst, was so los ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wer weiß, vielleicht kam auch irgendwas anderes zur Zeit noch raus, was einfach besser war oder so. Das ist ja manchmal, also für mich persönlich, und ich bin ja wirklich nicht ganz so nah dran an der Gaming-Welt, ist es manchmal unglaublich, welche Spiele ich sag mal, floppen oder nicht so groß ankommen und welche dann totale Blockbuster werden. Ne?
Ja, total. Das lässt sich mittlerweile nur noch sehr schwer bestimmen, was es dann da so braucht, um wirklich so ein Nummer 1-Hit zu werden. Ja, das stimmt.
Wobei ich das jetzt, ich weiß gar nicht, wo das war, bei Insat Moin oder irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Das ist, und da ist, glaube ich, auch was dran, diese ganz großen Titel, ja, wo halt, keine Ahnung, 300, 400, 500 Millionen mittlerweile reinfließen, da ist eigentlich so gut wie nie, dass es ein Flop wird. Ja, da weißt du, da ist so viel Marketing dahinter, die Dinger, die machen ihr Geld.
Ja.
Aber dann gibt's halt, und ich glaube genau, Dishonored und vielleicht Days Gone vielleicht auch so, die sind so in dieser Zwischenebene, ja. Die sind nicht Indie, aber die sind auch nicht irgendwie die Blockbuster-Budgets. Und da kann es schon mal Hit or Miss sein, keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wenn man überlegt, sowieso diese Marketing-Budgets, da träumen ja manche Kinofilme von, mittlerweile ja solche Budgets zu haben, was dann doch so einige Publisher denn dafür investieren. Ja, Also bedingt lässt sich ein Hit steuern, aber ja gut, funktioniert halt auch nicht immer.
Ist übrigens, wo du jetzt Budgets ansprichst, finde ich auch wieder verrückt. Ja, ich meine, wenn du überlegst, wir hatten es ja vorhin von den 80ern und 90ern und wenn man sich jetzt nochmal der Rückschau anschaut, die ganzen LucasArts-Spiele oder wegen mir selbst solche Sachen wie Doom oder Quake, mhm, mit wie wenig Leuten und mit wie wenig Geld das entwickelt wurde. Okay, man muss ehrlich was sagen, die haben damals auch viel, viel weniger verkauft, weil der Markt kleiner war und viel kopiert wurde. Aber wenn man das vergleicht, so ein Titel, den heute jeder kennt und von dem jeder spricht, die Stückzahlen, und du setzt es ins Verhältnis mit dem, was heute von Spielen abgesetzt wird und was für Teams dahinter sitzen, ist auch einfach verrückt, wie sich der Markt entwickelt hat.
Absolut. Absolut, ja. Das heutzutage mehrere Hunderte an Entwicklern, Grafikern, einfach ein riesiges Team, was dahinter steckt. Ja, und damals, ne, gerade mit Doom, ich weiß nicht, die zwei Kumpels mehr oder weniger, natürlich hatten die dann auch noch ein paar Leute mehr, aber die saßen ja auch eher so in so einer Garage gemeinsam zusammen in einer kleinen und haben da eifrig rumgewerkelt.
Ja, also es war wirklich, glaube ich, nur eine Handvoll Leute, die Doom gemacht haben.
Soll ich weitermachen mit Platz 6?
Ja, genau, machen wir weiter.
Okay, da setze ich Gothic aus dem Jahr 2001 von Piranha Bytes ein. Das ist so mein Platz 6. Und das war, ich glaube, jeder kennt Gothic, oder? Der, also ein Zocker, egal ob er auf PC oder Konsole spielt, Gothic ist irgendwie so ein Begriff, oder? Was meinst du?
Es ist ein Begriff, aber jetzt sind wir genau quasi in meinen Dark Ages. Also bis vor wenigen Jahren wusste ich nicht, dass es das Spiel gibt. Erst jetzt habe ich mitbekommen, okay, das Spiel gibt's und es ist wohl ein Mega-Reißer gewesen, aber damals, keine Ahnung.
Weil, also es hatte zum einen eine für damalige Verhältnisse unfassbar geniale Grafik und das war wirklich so ein Hardware-Seller, weil es, als das Spiel rausgekommen ist, konnten die wenigsten PCs damals dieses Spiel ruckelfrei darstellen, vor allem dann halt auch in den höheren Auflösungen. Und da wurden die Voodoo-Karten und was es da nicht alles so Schönes gab, wirklich ziemlich stark nachgefragt für. Und was mich so fasziniert hat, war dieses Universum, was so dreckig und echt und erwachsen wirkte und auch ist. Also da sagt halt auch der Protagonist mal Scheiße oder ich geb dir eins aufs Maul oder sonst was. Ja, das war für damalige Zeiten ja so auch noch nicht gang und gäbe, dass man so diesen Ghetto-Slang, wenn man so will, da raushängen lässt in Spielen. Und das hat aber Piranha Bytes gemacht und dafür standen sie auch. Obwohl das Spiel so auch vom Kampfsystem und so, das war echt so alles so nicht richtig rund, aber trotzdem wirkte gerade die Welt, es war ja auch ein Open-World-Rollenspiel, das wirkte alles so echt und auch schon so gebraucht. So ähnlich wie das Star Wars-Universum in Teil 4, 5 und 6. Weißt du, das war so ein gebrauchtes Universum, das war dreckig und so war halt Gothic auch. Und ja, also das, ich weiß noch, als da die Demo rauskam, das war so die Entscheidung, kann ich mir das kaufen, läuft das auf meinem PC oder halt nicht? Und ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Kumpels echt so darüber gequatscht habe, so, ah, wie läuft's bei dir? Ja, ich habe ja die und die Hardware, läuft da so und so. Ja, da hat man sich dann echt so ausgetauscht. Das war so eine Kombi zwischen Hardware-Seller und Software-Seller. Ja. Fand ich gut.
Ja, cool. Ich glaube, ich habe das sogar, weil ich da mal was drüber gehört habe, dann bei mir auf irgendeine Wunschliste gepackt, aber habe es nie weiterverfolgt. Und ich glaube, Piranha, die haben ja auch einige von diesen Spielen gemacht, die, glaube ich, auch alle immer so, sind ja auch so ein Studio, die machen immer geile Sachen, aber so hundertprozentig technisch ausgereift ist das alles nicht.
Ja, genau das. Genau das ist es. Das macht im Grunde macht es alles Spaß, aber es gibt dann halt immer irgendwelche nervigen Bugs. Also Gothic 3 war so das schlimmste Erlebnis, was man da haben konnte. Es kam völlig verbuggt auf den Markt. Ja, das ging noch so einigermaßen bei Gothic 1. Ja, aber irgendwas war nie richtig, wie jetzt zum Beispiel das angesprochene Kampfsystem. Und das Problem, was Piranha Bytes halt hatte, ist, dass sie viele Elemente halt praktisch nur weiterentwickelt haben und nicht neu entwickelt haben. Und so zog sich dann halt Bug aus Gothic in auch Gothic 2 und auch in Gothic 3 und auch in andere Teile, abseits der Gothic-Reihe von Piranha Bytes. Und da hatte man immer das Gefühl, ja gut, ich habe das Spiel gespielt und dann weiß ich, was ich für Probleme habe mit dem anderen Teil oder so. Das, ja, kann man so oder so sehen. Aber nichtsdestotrotz war Gothic so ein riesiges Spiel damals gewesen. Ja. Ich glaube, hat auch immer noch eine riesige Fangemeinde. Also da gibt's ja immer noch Tausende von Mods und ich glaube, es wird ja jetzt auch ein Remake geben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich wollte gerade sagen, würde mich wundern, wenn es da nicht dann auch ein Remake gäbe, ja, mal irgendwie.
Ja. Nee, es ist tatsächlich auch schon angekündigt. Es gibt sogar auch einen ersten Trailer, einen kurzen zumindest, und der sieht schon echt vielversprechend aus.
Beim Remake bin ich dann vielleicht mal wieder dabei.
Was ist bei dir Platz 6? Erzähl.
Ich bin wieder bei einem zweiten Teil und 2011 circa ungefähr. Ich habe das Spiel aber erst später entdeckt. Ja. Und zwar geht's um Portal 2, was ja so ein 3D-Puzzler ist. Ne? Also wir spielen, glaube ich, Shell heißt sie, und wir sind eingeschlossen in so einer Forschungsanstalt, auch in so einer düsteren Zukunft, und haben ja diese Portal Gun, wo wir uns dann irgendwie, ja, immer so einen Eingang und einen Ausgang schießen können, durch den wir dann durchlaufen, und dann müssen wir quasi 3D-Puzzle mehr oder weniger lösen, um zum Ausgang zu kommen. Und das war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe, nachdem ich mir mal wieder so einen gamingfähigen PC geholt habe. Und das hat mich damals komplett weggeblasen. Also diese Rätsel, das ist das eine, ja. Aber ich finde halt auch die Welt, die Story, die da erzählt wird, die ja mit sehr wenig Mitteln erzählt wird, total faszinierend, ja. Habe das, glaube ich, jetzt schon sogar ein zweites Mal gespielt irgendwann, was wirklich nicht oft mit Spielen mache, weil ich finde, man kann sich ja irgendwie total drin verlieren in dieser ganzen Atmosphäre. Mhm. Die Rätsel sind so knackig, dass ich mir denke, wer hat sich das ausgedacht überhaupt? Ja, wie kann man sich das ausdenken? Und halt dann auch noch dieser Humor dabei, das macht bei mir alles richtig, und eigentlich hätte ich es gerne noch viel, viel weiter oben eingeordnet, aber die Konkurrenz ist hart. Ja.
Aber ja, kann ich habe es selber nie besessen, habe es aber bei Kumpels mitgezockt. Und da haben wir dann gemeinsam auch gerätselt. War aber super faszinierend auf jeden Fall, ja, das stimmt. Es gibt doch, ist ja von Valve, ne?
Mhm, genau.
Ja, ja. Und da gibt's auch Figuren und was nicht alles von, ne? Das hat auch eine riesen Fangemeinde.
Ja, das ist total beliebt. Es gibt da Figuren, es gibt auch einige Fan-Mods oder Fan-Extensions, die auch ganz cool sind, aber bockschwer. Und es gibt auch ein Brettspiel dazu, das habe ich allerdings noch nicht gespielt, habe ich aber hier rumstehen. Also das ist so eine der Marken, weil es, glaube ich, auch irgendwie im Half-Life-Universum so ein bisschen spielt, nicht ein bisschen. Hat es auf jeden Fall eine mega Fangemeinde und ist auch wieder so der typische Valve-Gag, dass es keinen dritten Teil gibt. Genau, also finde ich super geil. Was ich nie gespielt habe, es gibt auch Multiplayer, was, glaube ich, auch wirklich cool ist, weil du dann kooperativ Rätsel löst mit so zwei Robotern. Das soll auch ganz gut sein. Habe ich nie gemacht. Aber Singleplayer alleine ist schon, ja, super geil.
Ja. Ah, wo du Half-Life 2 ansprichst, meine Güte. Ja, auch ein brillantes Spiel.
Ja, da muss ich wieder die Hosen runterlassen. Das ist alles so in meiner Zeit, in der ich nicht gespielt habe. Ich habe keines der Half-Lives jemals gespielt.
Oh. Stefan.
Ja, das sind halt so die Spiele, wo du, ich weiß, dass sie richtig gut sind, aber wenn man die heute noch mal anpackt, dann steht halt wirklich so ein bisschen die Grafik dazwischen ein. Und dann ist es schwer, glaube ich, genau in diesen Modus reinzukommen, den man damals hatte, wenn man es wirklich gespielt hatte.
Ja, das stimmt. Also Half-Life 2 damals, boah, das hat mich auch weggewischt. Also positiv. Von der Atmosphäre, von der Grafik, das war ja ein Spielfilm, der da ablief, den ich selbst steuern konnte. Das war wirklich toll. Also da wünschte ich mir mal einen dritten Teil oder halt eine Neuauflage. Das wäre toll.
Ich werde es auf jeden Fall noch spielen, aber du kennst das Problem wahrscheinlich auch, dass einfach der Pile of Shame in Steam und Good Old Games und wo auch immer, der wächst und wächst und man kommt nicht hinterher.
Ja, total. Absolut. Kann ich absolut nachvollziehen. Ach Mensch.
Ja, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte.
Oh ja, meine Güte. Ja,
In der oberen Hälfte der Tabelle, yeah, langsam Richtung internationale Plätze. Was haben wir denn bei dir?
Oh, da hast du einen riesen Bogen hier aufgemacht für mich, weil Tabelle und Plätze und international und schlag mich tot. Da ist bei mir auf Platz 5 Anstoß 4 aus dem Jahre 2002 von Mastermind Gerald Köhler. Ja.
Sehr geil, ja.
Und ähnlich wie, was ich eben schon über Falcon 4 mit Flugsimulatoren, so Gunship Falcon und so weiter und so fort, sagte, dass ich das zum Verrecken gezockt habe, ohne Ende, war es halt auch so mit Fußballmanagern. Und da halt Anstoß 4 zu damaligen Zeiten unangefochten auf Platz 1, das war super. Das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Damals dann halt, da ging es ja dann auch so langsam mit dem Internet los und so weiter und so fort, wenn man sich dann da halt so die realen Namen von Datenpaketen dann runterladen konnte, um es ins Spiel zu integrieren. Das war, also ich weiß nicht, wie viele Saisons ich da durchgezockt habe. Es waren unzählige. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war toll.
Ja, Anstoß, ich glaube, ich bin irgendwann ausgestiegen aus der Anstoßreihe, aber ich habe die ersten, zumindest das erste Anstoß und das zweite auch wie verrückt gespielt. Und leider ist es auch so ein Genre, das gibt's jetzt gar nicht mehr so wirklich, ne, weil es halt durch die Fantasy League Spiele online oder halt durch FIFA und Konsorten irgendwie abgelöst wurde. Aber ich weiß auch, was ich damals da reingesteckt habe, und das hat einfach mega viel Spaß gemacht und war auch ein bisschen charmant, dadurch, dass die Lizenz nicht hatten, mit diesen ganzen Fake-Vereinsnamen und Spielernamen und so weiter.
Total.
Aber so toll, ja.
Ja, ich glaube, ich habe eben Anstoß 4 gesagt. Ich meine natürlich Anstoß 3. Also Anstoß 3 war so der für mich zumindest beste Anstoßteil. Ich hatte auch den ersten. Mhm. Der hatte ja noch einen ganz anderes Flair. Ach Gott, was ich generell an Fußballmanagern gezockt habe. Also alles, was es gab. Auch Court, kennst du noch Court? Das war so das erste Spiel, das war von Hardline, das war Werner Krah und Jens Onn, die halt auch den Bundesliga-Manager damals auf Amiga-Zeiten und sowas in den 80ern entwickelt hatten. Die haben das erste, sonst waren ja Fußball oder die Fußballspiele in der Anstoßreihe und so weiter und so fort immer nur praktisch so Textticker, die zufällig abliefen. Und man konnte darauf in irgendeiner Art und Weise reagieren. Aber das war jetzt so, wie wenn man sich übers Radio ein Spiel anhört. Und Court war der erste Fußballmanager, der tatsächlich ein echtes Fußballspiel dargestellt hat. Also man konnte den zuschauen, man hat gesehen, wie die spielen. Und das fand ich damals richtig faszinierend. Das war so der Quantensprung für mich, was Fußballsimulatoren betrifft. Kennt aber, glaube ich, auch nicht mehr so viele Leute diesen guten alten Court. Ist aber auch ein selten doofer Name für einen Fußballmanager.
Das stimmt. Ja, was ich zu der Zeit noch gespielt habe, und das ist hier auch auf meiner Longlist drauf, aber es hat es nicht geschafft, war damals der Eishockey-Manager. Ich war gar kein Eishockey-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber das Spiel hat mich dazu gebracht, dass ich den Sport gemocht habe irgendwie, weil es war auch, da hat man ja, glaube ich, dann auch schon so rudimentär Spiele gesehen und so weiter. Oh, das war so toll, Eishockey-Manager. Ich habe das auch mal auf Twitter gepostet, das Bild. Ich habe die Packung, da war damals noch ein Poster von der Eishockey-Nationalmannschaft mit drin. Damals war das alles noch ein bisschen liebevoller irgendwie.
Ja, total. Oh, den hatte ich auch noch damals. Weiß ich, dass ich den auch gezockt habe, und ich wollte das Spiel, das war ja auch von Jens Onn und Werner Krah, also von Software 2000 damals, das Studio, ja. Und ich wollte dieses Spiel immer lieben und habe es so häufig angefangen zu zocken, habe dann aber gemerkt, dass zu damaligen Zeiten mir der Verstand für Eishockey fehlte in Form der unterschiedlichen Reihen und wie ich die jetzt da so aufstellen soll. Da hatte ich keinen Bezug zu. Wie das eigentliche Spiel abläuft, war mir schon klar, aber diese Reihen konfigurieren und sowas, ja. Wer steht jetzt wo? Da hatte ich keine Ahnung von, habe es dann immer deswegen dann nicht so intensiv gezockt, wie ich es eigentlich selber wollte.
Ja. Du, da hatte ich auch keine Ahnung. Und das ist übrigens auch was ich, wie ich die Spiele durchgegangen bin, ist mir aufgefallen. Ich habe damals extrem viele Spiele gespielt, von denen ich eigentlich gar nicht wirklich wusste, wie man sie gut spielt. Aber damals hat man einfach alles mitgenommen und hatte seinen Spaß. Ja. Und ich glaube, viele habe ich auch nie durchgespielt oder so. Aber du hast halt damals irgendwie 20 Disketten vom Kumpel gekriegt oder später dir gekauft, ja. Und dann hast du die gespielt, auch wenn du keinen Plan von Eishockey hattest. Hast halt total irgendwas gemacht und hattest deinen Spaß,
ja. Ja, richtig. Ach, das waren wirklich noch gut. Da war man nicht so versaut.
Ja, genau. Oder? Und ich glaube, deswegen gibt es auch immer diese ganze Retro-Welle und so weiter. Damals war man noch, wenn man es mal negativ formuliert, war man einfach anspruchsloser, ja. Aber es hat ja halt einfach mehr Spaß gemacht irgendwie.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber es war auch einfach so gefühlt noch mehr so dieser Entdeckerdrang, ne? Man hat zwar schon viel gesehen, aber die Entwicklung von neuen Features und Grafik und so weiter und so fort, die war ja so rasant, dass gefühlt jedes Spiel irgendwie so eine neue Welt aufgetan hat, die man vorher in der Form so noch nicht kannte. Das war so ein bisschen so wie nach Gold graben.
Alles ja, total oder auch komplett neue Genres einfach, die es halt vorher nicht gab. Auf einmal gab es den ersten 3D-Shooter oder den ersten richtigen 3D-Shooter oder sowas. Ne? Richtig, was ist denn hier los? Ja. Und dann hat der nächste nochmal eins draufgesetzt. Ja. Und ich weiß noch damals, das ist jetzt bei mir gar nicht auf der Liste, kann ich schon mal spoilern, aber wie auf einmal Quake rauskam und wir das im Computerlabor in der Schule Quake gespielt haben, was hast du vorher noch gar nicht gesehen gehabt? Ja.
Unreal Tournament war auch noch so ein Ding.
Ja.
Als da der erste Teil da rauskam, das war auch so ein Augenöffner. Und man, wenn man, das ist so witzig, ne, wenn man jetzt so Screenshots von den Spielen sieht, denkt man sich, ach du Scheiße, sah das scheiße aus. Und damals so, oh mein Gott, sieht das super aus. Oh mein Gott. Das ist ja fast schon fotorealistisch so gefühlt, ja. Man hat sich da auch echt viel schön geredet.
Ja, das ist ja auch leider wirklich dann so ein bisschen das Problem der frühen 3D-Ära. Oder eigentlich nicht der frühen, sondern lange Zeit, dass du halt aus heutiger Sicht kannst du die Spiele kaum noch angucken. Ich spiele jetzt ja gerade Knights of the Old Republic zum ersten Mal. Und selbst mit Mods, mit Texture-Mods oder so weiter, ist es halt einfach, also man muss es schon wirklich wollen, weil optisch
Ja, das stimmt total.
Aber wo wir hier bei technischen Meisterwerken sind, mein Platz 5, und die es gespielt haben, wissen, was ich meine mit technisches Meisterwerk, ist Fallout New Vegas. Das ist nämlich ein Spiel, das war so verbuggt damals. Und ich habe es damals auch gar nicht, also ich habe das erst viel, viel später entdeckt, weil ein Kumpel immer gemeint hat, oh, Fallout, der ist totaler Fallout-Fan gewesen. Und na gut, dann probiere ich das auch mal aus. Hab mir dann Fallout New Vegas geholt. Und die Grafik, und das ist auch wirklich so verbuggt zum Teil, aber das Spiel an sich ist genau wie, was ich vorhin bei Dishonored gesagt habe, du kannst machen, was du willst in dem Spiel, um an dein Ziel zu kommen. Du hast nie das Gefühl, dass irgendwie ein Weg nicht geht. Du kannst versuchen, die Leute zu belabern. Du kannst irgendwie irgendwelche Schleichwege finden. Du kannst Leute beobachten, denen nachlaufen, umbringen. Und alles, was du machst, hat irgendwie eine Konsequenz. Du entdeckst ständig irgendwo irgendwelche Nebenquests. Der Humor ist mega. Also insgesamt, das war so das erste Action-RPG auf dem Scale, was ich gespielt habe. Und ich habe da wirklich dann Stunden rein versenkt. Ich habe Mods installiert, um dann bessere Grafik zu haben, neue Sachen zu entdecken und so weiter. Und ich könnte in der Welt einfach nur endlos rumlaufen und ausprobieren. Ja.
Also das sind, finde ich, auch immer generell Spiele. So hatte ich zum Beispiel bei Days Gone auch. Da habe ich mich irgendwo hingelegt und habe einfach nur so die Natur beobachtet. Dann läuft mal ein Zombie durchs Bild, dann kommt ein Reh, dann ein Hund oder dann geht der Wind, dann kommt ein Gewitter und so weiter. Und das wirkt da alles unglaublich realistisch, sodass man dann so mit der Spielwelt verschmilzt förmlich. Und ja, Fallout ist auch so eine Spielreihe, wo dir genau das gelingt, wie du gerade schon sagtest. Ne? Man dadurch, dass alles irgendwo eine Relevanz hat, was du da tust, und das auch spürbar ist, mal mehr, mal weniger, hat man auch wirklich das Gefühl, so Teil dieser Welt zu sein, ne?
Ja, genau, weil du kannst, keine Ahnung, ganz am Anfang vom Spiel irgendwie jemanden umbringen oder mit jemandem sprechen und dann auf einmal nach Stunden, ja, hat das eine Konsequenz ganz woanders oder so, ja. Oder du kannst ja auch dann so ein bisschen diese Affinities mit den verschiedenen Factions haben, ne? Also nicht nur, dass du gut oder schlecht bist, du kannst mit denen dich gut stellen oder mit jenen und so weiter. Da gibt's so viele Möglichkeiten, die ich ja längst noch alle nicht erkundet habe. Ich habe danach dann Fallout 3 gespielt, was ja technisch mit Sicherheit wesentlich besser ist und auch ein saugutes Spiel, aber ich finde, diesen Flair von Fallout New Vegas fängt es nicht ein und genauso Fallout 4 oder 76, die kommen da überhaupt nicht ran.
Ja. 76 ist doch auch gerade sehr nur auf Multiplayer so getrimmt, ne? Also alleine macht das ja fast schon gar keinen Spaß zu zocken, oder?
Nee, genau, 76 ist ganz klar Multiplayer und war ja auch vom Launch her eine Katastrophe. Wobei ich muss sagen, es ist bei mir hier tatsächlich auf der erweiterten Liste, weil so schlecht das Spiel eigentlich gestartet ist. Und zwar wirklich, ich habe mir das damals direkt geholt, bin nachts wach geblieben und es war technisch einfach nicht auszuhalten. Da hat nichts funktioniert. Ah. Du konntest quasi die ersten Level Singleplayer machen, weil schon eine Story drin ist, die aber dadurch, dass es alles so auf Multiplayer ausgelegt ist, schon halt, ja, nicht so cool ist und so weiter. Aber wenn du dann mit 2-3 Leuten durch die Welt läufst und halt Fallout magst als Setting einfach, dann war es halt mega cool, da einfach durch die Welt zu laufen, zusammen ein paar einfache Quests lösen. Du kannst dir dann irgendwelche Bases bauen, ja, wo du dich dann triffst, Sachen erleben. Das gibt schon coole Elemente. Und ich glaube, mittlerweile ist das Spiel, wenn man Multiplayer mag, schon ganz gut gereift. Aber es hat jetzt halt diesen typischen Multiplayer Grind, sage ich mal, ne, mit Weekly Challenges und was weiß ich was alles. Das ist dann nicht mehr so mein Ding.
Kann ich verstehen. Dafür steht jetzt für mich Fallout auch nicht. Also nicht, dass Multiplayer so generell schlecht wäre oder sowas ist nicht, aber Fallout lebt ja auch sehr von der Geschichte und dem Drumherum. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt diesen Multiplayer-Teil nie gespielt, weil er mich nie angesprochen hat. Bis heute nicht. Irgendwie, ich mag Fallout total gerne, die Reihe. Aber der 76er-Teil, der ist nicht meins.
Ja, kann ich auch vollkommen verstehen, ja. Und ist ja, wie gesagt, ist ja nicht auf der Liste, sondern New Vegas. Und das ist wirklich auf jeden Fall Bombe.
Ja. Was glaubst du, wann der nächste Fallout-Teil denn endlich mal rauskommt? Das wird noch ein bisschen dauern, oder?
Ja, wobei, jetzt ist ja die Serie, ne, in the making.
Ja.
Und ich meine, wenn sie halbwegs geschickt sind, dann versuchen sie ja, die SerienzuschauerInnen noch mal mit einem Spiel auch einzufangen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, Bethesda hat ja im Moment so viele Eisen im Feuer. Ne? Da kommt jetzt ja Starfield oder wie es heißt.
Ja, richtig.
Ich glaube, Skyrim, das nächste Skyrim ist, glaube ich, näher im Moment. Und ja, dann mal schauen, ja, also keine Ahnung, ob wir das noch in diesem Jahrzehnt erleben.
Wobei, das wäre natürlich ein Knaller, ne? Wenn die Serie rauskommt. Die kommt über Amazon Prime? Ja, ne? Ich glaube, dass das eine exklusive Amazon Prime-Serie ist. Das wäre natürlich ein Kracher, ne? Wenn die rauskommt und dann sagen die, ach übrigens, es gibt auch das Spiel dazu. Viel Spaß damit, so ungefähr, ja? Boah, da will ich die Fans erleben. Wenn das passieren würde, oh, das wäre cool.
Ja, aber ich glaube, das wüsste man. Wahrscheinlich, also ich meine, vielleicht machen sie so ein Minigame oder sowas. Es gibt ja auch dieses Fallout Shelter oder so. Vielleicht sowas in die Richtung. Keine Ahnung.
Ja, ein richtiges Fallout. Wenn schon, denn schon.
Ja, Hoffnung kann man haben.
Ja.
Ich glaube, wir müssen uns noch gedulden.
Man darf ja mal träumen.
Ja, was haben wir denn bei dir auf der Nummer 4 sind wir jetzt, wenn ich mich richtig erzähle?
Ja, richtig. Auf der Nummer 4 ist bei mir Halo von damals Bungie. Und das war der Grund für mich, auf die Xbox zu setzen. Halo war für mich so, das hat mich noch nicht mal so großartig interessiert von den ersten Berichten, als es ja noch für PC entwickelt wurde. Und dann irgendwann hieß es hier, Microsoft hat jetzt hier Bungie aufgekauft und macht das als Exklusivtitel für die Xbox. Und zu dem Roundabout um den Zeitpunkt her war ich plötzlich Feuer und Flamme. Ich kann dir noch nicht mal den Grund dafür nennen oder so, aber auf jeden Fall hat mich das dann tierisch interessiert. Und ich weiß nicht, wie häufig ich dieses Spiel durchgezockt habe. Wie ist es bei dir, Steffi, wenn du einmal so ein Spiel durchgezockt hast, gerade ein Shooter, ja, dann konzentrierst du dich, wenn überhaupt, denn auf den Multiplayer. Aber das dann noch mal durchzuspielen, ist doch eher nicht so häufig, nee, ganz, oder?
Also das ist wirklich so wie bei Portal die absolute Ausnahme. Weil ich bin so, ich entdecke lieber neue Sachen. Und ich bin auch nicht so der Multiplayer. Deswegen bei mir, wenn ich durch bin, ich mache auch nicht so Achievements oder was. Ich meistens abspannen, okay, next.
Ja, ist bei mir ähnlich. Und gerade auch so, was so Shooter dann noch mal zusätzlich betrifft. Aber Halo habe ich, glaube ich, 3, 4 oder 5 Mal durchgezockt, weil ich einfach diese Geschichte und dieses Setting und den Master Chief an sich unglaublich gut fand. Und ich fand es halt auch immer richtig stark, dass die Halo-Serie das beibehalten hat, dass der Master Chief nie seinen Helm abzog. Und dann gab es eine Serie auf Sky, beziehungsweise gibt's die Halo-Serie. Und da sieht man den Master Chief nur ohne Helm rumlaufen. Das hat mich so, entschuldige, mal ausdrucksweise abgefuckt. So richtig so, oh nee, das ist so scheiße. Warum macht ihr das? Das war immer so ein schönes Mysterium. Und naja, wie auch immer. Also ich bin riesig großer Halo-Fan der Spiele. Ja, 2001, glaube ich, kam es raus. Seitdem bin ich halt auch generell so Master Chief Fan und macht mir sehr viel Spaß.
Ja, ist auch wieder so ein Franchise, in das ich nie reingekommen bin, weil es halt genauso zu der Zeit war, in der ich gar nicht gezockt habe und mich auch eigentlich nie wirklich so richtig angesprochen hat. Aber ich glaube schon, dass es ja zum einen Shooter ist, ne, dann auch eine wirklich gute Story erzählt über die Teile hinweg und glaube ich auch als Multiplayer-Spiel richtig, richtig gut sein soll.
Oh ja. Oh ja, ich bin da ähnlich gepolt wie du. Also Multiplayer ist nicht unbedingt meins. Halo hat's aber geschafft. Und also es ist eigentlich total konträr zu dem, wie ich sonst drauf bin, was Multiplayer betrifft. Wenn Multiplayer, eher Ruhe. Nicht so schnelle Action. Shooter, dann auch noch auf Konsole. Oh Gott, nein, bitte nicht. Und Halo, der Multiplayer-Part, der fasziniert mich auch gerade jetzt mit dem aktuellsten Teil. Seitdem das Spiel raus ist, zocke ich auch das im Multiplayer, obwohl ich so eigentlich normalerweise überhaupt nicht gepolt bin. Keine Ahnung, was die da machen, aber zumindest was mich betrifft, sehr viel richtig. Ja.
Ja, das ist doch cool. Wobei ich meine gehört zu haben, dass der neueste Teil nicht ganz so mithalten kann mit dem Rest, ne?
Nee, leider nicht. Da haben sie schon ein bisschen was verdaddelt, auch gerade was. Also Multiplayer ist nach wie vor, also es ist schon echt High Class, was die da abliefern. Ja, auch gerade so vom Feedback und sowas. Ja, das ist schon richtig erste Sahne. Der Singleplayer, der ist schon teilweise echt lame. Also das Open World hätt's da so in der Form nicht gebraucht. Was ich halt immer faszinierend fand, war, dass du halt auch so diese unterschiedlichen Fahrzeuge und sowas kapern konntest, der Gegner, auch die Waffen. Das war immer ganz gut. Sonst warst du ja eher immer so in deinem eigenen, ich nenn's jetzt Boot beim Multiplayer, Waffen oder Fahrzeuge vom Gegner konntest du so in der Form nicht nutzen. Zumindest nicht so wie jetzt in Halo. Und das Halo hat das halt alles so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, so aufgeweicht. Das fand ich schon damals, auch gerade, ne, 2001, zu den Zeiten echt mega genial. Schon viel Spaß gemacht. Und auch so ein bisschen der Witz so da drin. War echt gut.
Ja, bei mir ändern wir jetzt wieder so ein bisschen die Fahrtrichtung. Mhm. Gehen auch wieder zurück in der Zeit. Und ich hab ja schon gesagt, ich hätte eine Top 10 mit Adventure-Titeln machen können. Einen habe ich jetzt auf die Liste gepackt. Und ich will gar nicht zu viel drüber sagen, weil ich schon einiges dazu erzählt habe. Aber es ist Day of the Tentacle von 93 von LucasArts.
Ja, brillant.
Es ist für mich von allen Adventures, ich weiß gar nicht, im Ranking damals mit Pat und Kai, ob ich es auch so weit oben hatte, aber wenn ich jetzt einfach mal alle Adventures nehme und sagen würde, welches ist das, was mich am meisten bespaßt hat und was ich auch am beeindruckendsten fand, dann ist, glaube ich, Day of the Tentacle. Da stimmt für mich eigentlich alles, die Rätsel, die Story, die Grafik, alles top-notch.
Ah. Ja, das stimmt. Kann ich absolut nachvollziehen. Also, gute Frage, wenn man da so ein Lucas Games Ranking machen müsste, ob Day of the Tentacle da auch auf 1 bei mir wäre oder doch eher der Klassiker, ne, Secret of Monkey Island. Ich glaube eher Zweiteres. Nicht, weil ich Day of the Tentacle schlecht finden würde oder so, aber das ist alles so High Class, was sie da abgeliefert haben. Das ist, boah, das wäre echt schwer. Das ist eine Herausforderung.
Es ist wirklich so. Jetzt ich versuche gerade mal nebenher nochmal das Excel-Sheet von damals zu finden, um das mal kurz, falls ich das mitgerankt habe, zu gucken. Und zwar, es ist Mist, ich habe nicht. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich Monkey Island höher gerankt als Day of the Tentacle, oder? Nee, tatsächlich, ich habe da Day of the Tentacle höher gerankt. Aber es ist wirklich, keine Ahnung, das ist auch ein bisschen Tagesform dann bei mir. Aber zu der Zeit, und ich glaube, das war auch das, warum ich danach ein bisschen Probleme hatte mit anderen Spielen. Ich finde, wenn du diese Hochzeit von den Adventures mitbekommen hast, das war ein anderes, zumindest auch wenn das die ersten Spiele waren, das war einfach so eine andere Art von Spiel. Und ich fand immer danach, dann ging es los mit diesen Action-Games. Und die hatten aber eigentlich am Anfang halt nicht wirklich viel zu bieten, außer dass man schießen konnte irgendwie. Ja. Und also das ist sehr vereinfacht gesagt, ja, aber irgendwie, keine Ahnung, mich haben die dann damals überhaupt nicht angesprochen, ja. Und deswegen gab es bei mir auch so eine Lücke im Spielelebenslauf quasi, ja.
Aber ich kann das verstehen. Also es gab so diese Hochzeit der Adventures und bei mir hörte es auch so ein Stück, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es so, als das so ins 3D ging. So,
ja, genau.
Da haben sie mich verloren.
Zumal sie es damals ja auch nicht wirklich gut hingekriegt haben, ja. Also, und das sind wir wieder beim Thema. Damals war die Grafik noch nicht weit genug, die Steuerungen. Irgendwann jetzt später, ich habe dann mal die Monkey Island Spiele gespielt, die auch wieder 3D waren später. Das ist dann schon ganz okay geworden, ja. Aber so dieser Übergang, weil halt auch diese cartoonige Grafik dann weg war und so weiter, das war erstmal schwer, ja.
Ja. Total. Ich kann mich noch erinnern, war das Monkey Island 3? Also Teil 1 und 2 waren sich ja optisch sehr, sehr ähnlich. Und der dritte, das war, ging dann schon eher so in so eine Comic-Richtung, ne?
Ja.
Und das fand ich damals zum Beispiel, ja, natürlich war das technisch schon ziemlich, ziemlich cool, so anzuschauen, aber das hat mich nicht mehr so abgeholt wie der Flair so mit dieser 8- oder 16-Bit-Optik wie bei Monkey Island 1 und 2 leider.
Ja, ich fand, also ich muss sagen, ich fand die Grafik eigentlich, außer bei dem 3D-Teil, das war wirklich nicht ganz so gut. Aber mir hat diese Comic-Optik dann auch schon ganz gut gefallen. Genauso viele finden ja den aktuellen Teil nicht so schön von der Grafik. Also damit kann ich leben. Natürlich hat dieser Pixel-Look hat schon so seinen eigenen Charme, ne?
Ja.
Das ist ganz klar.
Das muss ich aber auch sagen, dass ich den aktuellen Monkey Island-Teil, eben weil er auch so einen abgedrehten Stil hat, finde ich ziemlich gut. Das ist auch mal was Gewagtes. Also, dass man auch mal bewusst so auf, ne, so einen Style setzt und nicht in Richtung, hey, schaut mal hier, das ist so Unreal 5 Engine, so, ne, jetzt genau, ja. Übertrieben, aber das fand ich eigentlich ziemlich gut und ich finde es total schade. Ich finde es echt schade, dass die da so auf den Deckel für bekommen haben, weil gefühlt alle schreien, ja, traut euch mal was, immer so dieser Einheitsbrei, nie mal was Neues, immer nur das Gleiche, meh, meh, meh. Und da haben auch ganz viele sicherlich ein Stück weit recht mit. Aber wenn dann mal jemand sich was traut, zumindest was die Optik betrifft, ja, dann ist es auch wieder nicht richtig. Also Entwickler sein ist nicht einfach oder kreativer generell. Nee.
Vor allem frage ich mich da auch immer, was ist denn eigentlich mit der Gaming-Community los, ja? Also ich meine, es gibt ja wirklich nicht viele Legenden, ja? Aber eine von den Legenden ist wie heißt da, Ron? Ich sage es Legende und der Name fällt mir nicht ein, aber auf jeden Fall der Erfinder von Monkey Island, ja?
Richtig.
Macht dann wieder ein neues Spiel und wird wirklich aufs Übelste beschimpft, ja?
Also der hat mir wirklich richtig leid getan, der gute Mann. Das ist bitter. Also die Nörgler da draußen, also reiß euch mal ein bisschen zusammen hier. Finde ich wirklich schade. Und man hat ja auch gemerkt an seinen Statements, das hat ihn auch echt getroffen, ne? Also der hat das auch nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern das hat ihn, glaube ich, auch echt persönlich berührt. Und ich kann das verstehen. Und ich find's nicht gut.
Ich glaube, er hat sich dann auch von Twitter zurückgezogen, was ja auch nicht das Schlechteste ist
manchmal, nee,
ja. Einzig, Ron Gilbert heißt er übrigens, ja, muss man noch dazu sagen.
Einzig richtiger Schritt. Aber ich finde dein Platz 4 war es jetzt, ne? Ja,
genau.
Wir sind beim vierten, finde ich total super.
Ja, ich habe lang gekämpft und später sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über Shortlist, was ich da hin und her gemacht habe. Aber lass uns vorher erstmal, ich versuch's wieder mit einer Sportmetapher, wer weiß, was du draufgepackt hast. Wir sind nämlich jetzt auf dem Treppchen auf Platz 3.
es hat dich unbedingt was mit dem Sport zu tun, also doch, Denksport, doch, hast du mir wieder eine gute Vorlage geliefert. Mein Platz 3 ist Tetris. Tetris auf dem guten alten Gameboy allerdings. Also nicht diese neumodischen Klone mit weiß ich nicht was für Musik-Tetris oder Schlag mich tot, den ganzen Mist. Das wirklich gute alte Tetris auf dem damaligen Gameboy, was ja dem Gameboy auch beilag, das hab ich, und das ist jetzt so ein Spiel, wo ich überlegt habe, so boah, ne, jetzt je höher das geht, umso schwieriger wird's auch, aber da bin ich rangegangen, was habe ich denn wirklich so häufig auch gespielt, und das ist eins der Spiele, die ich keine Ahnung wie viel Stunden gespielt habe, Tetris. Das war das nach wie vor, dieses Spielsystem ist ja genial, weil es so einfach ist und doch komplex. Und es zeigt, scheiß auf Grafik, so wenn das Gameplay stimmt, die Idee dahinter, dann brauchst du auch nicht die Mördergrafik dafür. Und Tetris ist so das beste Beispiel dafür. Also dank Tetris habe ich Unmengen an Batterien für den Gameboy verballert. Ja. Das ist so mein Platz 3.
Da habe ich richtig gepokert, weil ich habe nämlich deine Tetris, du hast über den Tetris-Film gesprochen, ja, ich, ne, dass der jetzt kommt, und das ist schon gesagt. Habe ich gedacht, okay, mit Sicherheit kommt das auf der Liste, ich muss es nicht draufpacken. bei mir genauso, und ich weiß gar nicht, ob der Gameboy tatsächlich mir gehört oder einer meiner Schwestern, aber wir haben auch Tetris nonstop gezockt im Urlaub. Ich weiß noch, wir waren in der Bretagne, es hat nur geregnet und wir haben einfach nonstop Tetris gezockt. Ja. Wir hatten mal irgendwann bei uns, Simon, noch so eine lustige Anekdote, Besuch von einem Großcousin oder sowas von mir, und der war damals schon, der war Student, Musikstudent, ja, und kam da so, ach, diese Computerspiele, ja, das könnt ihr gar nicht verstehen, ja. Und dann hat er mir gesagt, gib doch mal her, was er die ganze Zeit spielt. Und dann hat er 5 Minuten lang Tetris gespielt und hat den Rest seines Aufenthalts bei uns auf der Couch was verbracht und Tetris gezockt.
Ah, herrlich. Aber das ist ja auch das Geniale an Tetris. Du musst es nicht erklären, du raffst es einfach sofort. Du verstehst sofort das Spielsystem dahinter. Du brauchst, wie du sagtest, nur so 5 Minuten maximal, dann hast du es verstanden. Und dann fängst du an, taktisch zu denken, wie du deine Steinchen da positionierst und sowas, ne? Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber in einem der Modi hast du ja ab einer bestimmten Punktzahl dann so dieses Space Shuttle freigeschaltet, was dann so ein Take-Off macht. Also, ne? Und wenn du das erreicht hast, da hast du dich echt gefühlt wie der König.
Das war Space Shuttle. Das habe ich, glaube ich, nicht oft erlebt, aber nee, ja, genau. Nee,
genau. Das war auch, also da musstest du wirklich am Ball bleiben, und das war gefühlt, ja, Stunden war es nicht zu spielen, weil das hätten die Batterien, glaube ich, auch nicht mitgemacht. Aber du musstest schon gefühlt echt eine lange Zeit zocken, um an den Highscore ranzukommen, um dann genau dieses Space Shuttle da losfliegen zu lassen. Aber wenn du es geschafft hast, das war schon toll. Und die Musik, ne, dieses Din. Also das, das war dann toll. Tolles Spiel. Jetzt bin ich, guck mal, ich kann dir leider keine Vorlagen liefern. Es tut mir so leid.
Ach, ich wüsste auch gar nicht, was die Vorlage sein könnte. Aber es ist auch, glaube ich, eines der Spiele, die ich mit Sicherheit am längsten und am häufigsten gespielt habe. Wir sind wieder ganz am Anfang auf dem Amiga. Und zwar geht es um die Wirtschaftssimulation der Patrizier.
Oh, ja.
Das ist ein Spiel, das hat mich damals auch einfach umgehauen, weil das so eine, zum ersten Mal so eine richtig coole Grafik hatte. Ich stehe total auf Mittelalter. Ich weiß, es ist als Thema immer so ein bisschen verpönt, weil es schon so abgerockt ist und überall gemacht wird, aber ich finde es einfach total geil. Ja?
Ja.
Und ich saß dann da mit der Landkarte, die war damals auch ausgedruckt noch mit dabei, und ich habe neulich das Spiel bei meinen Eltern wieder ausgepackt, ja, und da habe ich mir auf die Landkarte auch aufgeschrieben, wo man was kriegt am besten und so weiter. Ja. Und dann diese Handelsrouten zu machen, das Geld einzusammeln, dann zwischendurch gegen Piraten kämpfen, also das konnte ich ohne Ende, konnte ich Patrizier spielen. Ja.
Ja. Oh, das war doch auch von Ascheron, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, oh ja, doch, das hatte ich auch gespielt. Und ich fand schon allein das Cover sah ja so schon echt richtig edel aus. Ja, da hatte man auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hatte da immer so ein bisschen Respekt vor, weil das halt so komplex war, weil du so viel machen konntest, dass man da so gefühlt, wenn es denn so durchschaut hast, dachtest du, ich bin schon echt gut.
Ja, genau, weil irgendwann wusstest du, wo du was gut verkaufen kannst und so weiter, ja. Und dann hast du gemerkt, okay, also, und du konntest dich aber wirklich total drin verlieren, und ich kann es wirklich, ich sehe es noch wirklich vor mir, wie ich da sitze und halt irgendwie diese Sachen immer kaufe und verkaufe. Und ich fand halt, ich weiß gar nicht, wo, das Thema hat mich so angesprochen, ja.
Ja.
Ich meine, für dich als Hamburger mit der Hanse sowieso, ja, aber für mich, ich bin da noch weiter weg, das war so, und ich bin echt immer noch so, ja, aus der Zeit damals, wenn ich irgendwo was von Hanse sehe oder so ein Schiff oder so ein Speicher, ich bin total Feuer.
Ja, dann solltest du mal nach Hamburg kommen hier.
Ja, ich war schon in der Speicherstadt.
Ja, ja. Sehr schön. Das ist ein super Platz 3, finde ich echt gut. Ja. Oh, schön, da kommen ja echt Erinnerungen hoch hier auch bei mir.
Cool, dann Platz 2, silberne Medaille.
Oh, oh. Und da fiel es mir schwer, zwischen 2 und 1 jetzt entscheiden zu müssen. Aber ich habe mich entschieden und mein Platz 2 ist Super Mario World auf dem Super Nintendo. Und daran erkennst du schon, ich bin ja ein Nintendo-Kind, ne? Also mit NES, Game Boy, Super Nintendo und alle anderen Nintendo-Konsolen bin ich groß oder alt geworden. Aber Super Mario World, das lag ja damals dem Super Nintendo auch bei. Und das war halt auch so einer der Gründe, warum ich ein Super Nintendo haben wollte, nämlich wegen Super Mario World. Das Spiel ist einfach Liebe. So, das macht so unglaublich viel Spaß. Es ist so unfassbar perfekt, was Jump-and-Run-Action betrifft. Da stimmt einfach alles. Die damalige Grafik, der Sound, das Gameplay. Ich wüsste nicht, was an Super Mario World schlecht sein könnte. Außer, dass es irgendwann dann halt durchgespielt ist. Aber dann spielst du es ein zweites Mal. Also da habe ich auch diverse Male das Ganze durchgezockt. Und alles ist einfach Liebe.
Ja, ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich hab's, das ist wieder sowas, wie man es damals halt gemacht hat, ne? Bei Kumpels mitgespielt oder zugeguckt, wie die es spielen. Ja. Und gefühlt auch waren wir nie wirklich gut, weil ich kann mich sehr an die ersten Level erinnern, aber so gut wie gar nicht an den Schluss. Ja, also den haben wir wohl nicht oft gesehen. Auf dem Game Boy haben wir es dann auch ein bisschen gespielt. Ist auf jeden Fall cool, aber und übrigens auch nicht Sonic. Ich bin irgendwie von keinem von diesen Spielen halt, glaube ich, einfach weil ich kein Konsolenkind war. Mhm. Die sind nicht bei mir so hoch im Ranking irgendwie. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, also das muss man sagen, richtig geil. Und ich habe auch mal irgendwie die Doku gesehen, wie die damals die Grafik gemacht haben. Ich meine, auch verrückt, was das für ein Aufwand, weil die haben wirklich erst Konzeptzeichnungen gemacht, also die auch richtig nach Kunst aussahen, ja, oder halt nach 3D-Zeichnungen, mhm, und es dann wirklich in Pixel übertragen, erst auf dem Papier und dann später auf dem Rechner und so weiter. Also verrückter.
Komplette Irrsinn. Ja, aber ich kann mich nur langweilig wiederholen, weil also wenn man mit Konsolen dann doch groß geworden ist und gerade halt mit einem Super Nintendo, also dann wird auch jeder Super Mario World gespielt haben und wird hoffentlich verstehen, wenn ich sage Super Mario World, das ist Liebe. Also für mich zumindest so, das ist Videospiel-Liebe. Ja, und für mich eine der besten Spiele, die jemals entwickelt worden sind.
Wie stehst du dann so zu den ganzen Mario-Nachfolgern? Ich meine, es geht ja bis heute weiter, ja.
Ich muss sagen, Mario Odyssey ist ja, glaube ich, der aktuellste Teil. Ich habe dann nicht mehr alle gespielt. Nicht mehr alle Super Mario Titel, nicht weil ich die grundsätzlich schlecht fand oder sowas, sondern weil ich einfach dann andere Dinge im Kopf hatte. Also Super Mario World hier, Super Nintendo, da war ich halt, wie alt war ich da? 13, 14? Weiß ich gar nicht jetzt genau. Und irgendwann dann interessierst du dich, weiß ich nicht, fürs andere Geschlecht oder generell für ein Geschlecht. Und dann war meine Zockerzeit auch erstmal so nicht komplett vorbei. Aber da ist dann auch viel an mir vorbeigerauscht, was ich dann nur noch so mit im Augenwinkel gesehen habe. Insofern, ich finde, Super Mario ist nach wie vor, also wenn es um Jump and Run halt auch geht, da geht nichts über Super Mario. Das ist einfach toll. Ich hatte auch bei mir auf der Shortlist noch Super Mario Kart, ist dann nicht reingekommen, aber auch so die Ableger, auch Super Mario Tennis, Dr. Mario, das war ja auch so ein Tetris-Klon und so. Irgendwie überall, wo Mario draufsteht, ist doch auch ein gutes Spiel drin. Der hat ja auch ein Rollenspiel, Mario und Luigi und so weiter und so fort. Das funktioniert irgendwie. Und ich habe den Eindruck, dass auch, ja klar, Nintendo, wenn die sagen, das entwickeln zwar durch ein Third-Party-Entwicklerstudio oder sowas, das geben wir dann in Auftrag, dass die, egal was rausgeht, wirklich noch mal mit Adleraugen draufschauen, ob denn auch der Spielspaß gegeben ist. Und irgendwie habe ich das bei jedem Mario-Titel so gespürt, den ich gezockt habe.
Ich glaube, bei Pokémon kommt auch viel bei Nintendo, ne? Ich glaube, da ist es dann nicht immer so, da kommt auch viel Mist raus.
Ja, aber richtig.
Mario ist auf jeden Fall so der Premium-Titel. Und Dr. Mario ist auch, finde ich, auch richtig geil. Ich habe mir damals mal diese, da gab es auch diese Super NES-Mini-Variante.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob mir meine Freundin die geschenkt hat oder ob ich die gekauft hatte. Ich glaube, sie hat sie mir geschenkt. Oder ich ihr, ich weiß gar nicht mehr. Und da haben wir auch dann das einzige Spiel, was wir eigentlich wirklich gespielt haben, da drauf, Dr. Mario die ganze Zeit.
Ja, es ist halt auch einfach, ja, es ist ja so ähnlich wie Tetris, ne? So relativ simpel und macht halt Spaß, den Viren da den Chaos zu machen. Ja, also es ein Sonic-Fan war ich auch nie. Also ich war ein Team-Nintendo-Fan. Mit Nintendo bin ich halt auch buchstäblich groß geworden, was so zumindest die Konsolen betrifft. Also ich hatte sowohl Konsolen als denn, ne, wir haben ja eben auch schon über Amiga 500-Titel gesprochen. Ich hatte dann später auch PCs. Aber wenn ich jetzt so gewichten müsste, wo habe ich am meisten oder ja, nee, nicht am meisten, aber zumindest die größten Erinnerungen an Spiele, dann ist es für mich doch eher so konsolenlastig als PC-lastig.
Bei mir ist es wahrscheinlich eher Amiga-lastig. Ja. Wobei, wie gesagt, so es verschwimmt dann so eine Zeit. Ich will noch nicht sagen, was, weil das kommt dann vielleicht später, wenn man noch über den, was nicht in die Liste geschafft hat. So ein paar, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ich sag mal mein Platz 2, ja, und zwar wir sind jetzt wieder relativ nah an der Jetztzeit. Und es ist ein Spiel, du hast vorhin gemeint, was man so weiterspielt, nachdem man fertig ist. Und das war ein Spiel, wo ich gemerkt habe, okay, die Story ist durch. Ich deinstalliere das Spiel jetzt und freue mich, dass es cool war, weil hier kann ich problemlos den Rest meines Lebens versinken. Und es ist Red Dead Redemption 2.
Oh ja.
Das Spiel ist für mich, ich bin totaler Western-Fan. Ja, ich bin, wie gesagt, so ein Rollenspiel-Fan. Und das Spiel ist für mich so perfekt einfach, weil ich verstehe es gar nicht, wie man es geschafft hat, Open World in der Qualität hinzubekommen. Also sowohl von der Grafik her, als auch, dass du eigentlich, egal wo du bist, du kannst immer mit allem interagieren, mit jedem sprechen. Du findest immer wieder einen Quest. Du erlebst Stories. Es ist total Wahnsinn einfach. Und wie ich dann gemerkt habe, okay, ich hätte jetzt eigentlich Bock, am liebsten den ganzen Tag nur durch die Gegend zu reiten und Züge zu überfallen oder sowas, ja. Habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen, weil das Spiel, das kannte ich, glaube ich, komplett irgendwie. Also ich habe wahrscheinlich 20% des Spiels gesehen, obwohl ich die Story durchgespielt habe. Aber da kannst du total drin versinken, ja.
Ja, schon alleine auch zum Beispiel Angeln oder sowas, ne? So all diese Kleinigkeiten, schon alleine damit kannst du ja Stunden verbringen. Und ja, kann ich so, aber es ist Rockstar Games, ne? Also irgendwie, die können ja gefühlt auch nicht schlecht. Also die sind auch einfach so abgedreht und coole Typen. Das, ja, die können, ich glaube, die, selbst wenn die wollten, könnten die nicht richtig schlecht.
Ja, wobei zum Beispiel GTA hat mich nicht so gekriegt, ja, weil dieses Gangstermäßige und so weiter und keine Ahnung, und es war mir zu viel, laufe nach da, spreche mit dem und so weiter, aber bei Red Dead Redemption haben sie wirklich alles genau richtig hingekriegt für mich. Die Grafik, und wenn du halt auf Western stehst, ja, ja.
Kann ich auch ein super Platz 2 bei dir, genauso wie auch dein dritter Platz hier. Also bin ich gespannt, was deine ZuhörerInnen da draußen sagen, wer denn jetzt hier besser seine Highscore aufgesetzt hat.
Ah, jetzt hätte ich besser oder schlechter,
weiß,
ich
nein,
scherzhaft gesagt habe.
Nein, das weiß ich. So ist es auch nicht von mir gemeint. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht deine Community hier, was die dann so sagen. Das wäre ja mal spannend zu erfahren. Nee, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich fand's halt, also Rockstar Games, das sind ja wirklich auch so mit Giganten Spieleentwickler. Ja, also da gibt's nicht viele, die ähnlich groß genial sind wie die. Und ich habe mich so für die mitgeärgert, als halt hier für GTA 6 da Quellcode veröffentlicht wurde, aus irgendwelchen doofen, dummen, blöden Gründen. Und sich eine Community auch darüber, wir hatten es eben über Monkey Island in Grafikstil, ja, sich das Maul zerrissen hat, weil das ja alles so super scheiße aussieht. Ja, das war ein Early Build, irgendwie noch nicht mal Alpha oder sowas, ja. Und das raffen die Leute da draußen denn nicht. Und dann sitze ich hier und verstehe dann auch nicht mehr die Welt und die armen Entwickler. Die haben mir da wirklich leid getan, weil ich mir vorstellen kann, was das für ein Chaos bei denen ausgelöst hat. Wenn da so ein Early-Build da im Netz dann die Runde macht, boah, also da hätte ich nicht gerne der Community-Manager sein wollen, um das irgendwo schon alleine so argumentativ abzufangen und da mit den Leuten zu diskutieren und so. Also das hat mir wehgetan in der Zockerseele.
Zumal ja auch wirklich in so einem Studio zu arbeiten, ist ja auch ein Knochenjob. Ja. Also ja. Ich meine, auch bei Rockstar, glaube ich, das ist ja verrückt, was die Leute abreißen, gerade vor den Deadlines. Und dann hast du, und ich verstehe das gar nicht, warum eigentlich gerade bei diesen Nerd-Themen die Leute immer so schnell so toxisch werden. Ich meine, ich kritisiere auch gerne mal, wenn mir was nicht gefällt, aber ich finde Kritik und dann einfach nur noch Hate, das sind halt immer so die Sachen, das kriegen die Leute irgendwie nicht so auseinander.
Nee, ja. Richtig, genau. Und ich glaube, das hat jetzt nicht nur was mit Spielen oder so zu einer aktuelle Zeitgeist, zumindest wie ich ihn mitbekomme, ist, es fällt halt einfacher und es ist halt auch mehr in, etwas abzuhaten, als zu sagen, ey, das war richtig gut. Sondern, oder aber, wenn man einen Kritikpunkt hat, der ja man muss nicht alles schön und toll finden, darum geht's ja gar nicht. Aber wenn man sagt, ich finde das blöd, weil, aus Gründen, weil ich, weiß ich nicht was, ja, so und so interpretiere oder sehe, dann ist das okay. Aber einfach nur sagen, ich finde das scheiße, ja, was soll man denn damit tun? Nix. Das ist genauso, wie wenn mir einer sagen würde, Patrick, ich finde dich scheiße, Punkt. Ja, schön, dann geh halt weiter. So, aber wenn, weißt du, wenn er es begründen kann, dann kann man ja vielleicht auch ansetzen, ja, kann ich verstehen, vielleicht habe ich mich da oder da auch blöd benommen oder weiß ich nicht was, ja. Ja, und ich glaube, so ist es halt da auch gewesen. Die Leute sahen was natürlich wie Arsch mit Ohren aussah von der Grafik her. Nachvollziehbar, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, und dann wird halt abgehatet ohne Ende und das finde ich echt schade. Das ist echt bitter.
Ist wirklich traurig, mir tun die Leute immer leid und ich meine, man hat ja auch so einen Reifeprozess im Alter, ne? Ich war mit Sicherheit früher auch nicht immer alles Gold, was ich so gesagt habe oder gedacht habe, aber jetzt mit so einer gewissen Altersmilde, ich kann es einfach echt nicht mehr verstehen.
Und ich weiß aus beruflicher Erfahrung, dass die Leute von Rockstar Games, also so wie man die ja auch häufig, wie die sich auch selbst verkaufen, ne? So ein bisschen nicht abgehoben, das meine ich gar nicht, aber so irgendwie so, ja, die Rock'n'Roller der Entwickler so ein bisschen, ne? So haben viel Herz und flotte Sprüche auf dem. So sind die halt, ich will jetzt nicht für alle sprechen und da bin ich auch schon zu lange raus, aber so wie ich die mal kennengelernt habe, so waren die halt auch wirklich drauf. Also durchweg mega sympathisch, mit dem man gerne mal ein Bierchen zischt oder auch zwei oder drei und einfach Spaß hat und man denen so diese Leidenschaft, die da rein investieren, das merkt man denen so an und darum hat mir das halt auch schon so aus privaten Gründen einfach echt richtig wehgetan, als das da passiert ist, naja. So, jetzt müssen wir wieder einen positiven Twist hier reinkriegen. Also, geiler Platz 2 bei dir.
Genau, und jetzt auf jeden Fall Platz, ja, wir gehen weg von den meckernden Hatern, wir feiern jetzt erstmal deinen Platz 1.
Verdammt, ja. Ah, ich will eine Fanfare oder so. Nein. Ich möchte es so anteasern. Ein Motorengeräusch wäre mir jetzt lieb, wenn du das einspielen könntest, aber.
Ich versuche eins zu finden. Ich will es nicht selbst machen mit dem Mund, aber vielleicht finde ich eins.
Nein, ja. Alles gut. Und ich muss ehrlich gestehen, eigentlich sind es 3 Spiele, die aber alle ein gleiches Setting haben. Und vielleicht kannst du es dir, Stefan, schon denken, was jetzt kommen könnte. Vielleicht. Aber ich will es gar nicht jetzt so lange anteasern. Also auf meinem Platz 1, /2 und 3, weil es 3 Teile sind, steht Grand Prix 1, 2 und 3 von Microprose. Und auf dem Amiga 500 gespielt. Und wenn ich einen Grund gebraucht hätte, um mir einen Amiga 500 zuzulegen, dann wäre es Grand Prix 1 damals gewesen, aus dem Jahre 91. Eine Formel 1 Simulation, das trifft auch Teil 2 und 3, von Microprose hat mir den Atem geraubt. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang mit meinem QuickJoy Joystick da, ja, den ja irgendwie gefühlt jeder hatte für seinen Amiga, Grand Prix 1 gespielt habe. Und das ging, also zumindest so, wie ich es jetzt in Erinnerung habe, verhältnismäßig gut auch damit. Und irgendwann hatte ich mir tatsächlich auch so ein richtiges Lenkrad gekauft. Und da fühlte ich mich wie der King. Der Bildschirm da vor mir auf dem Tisch positioniert und dann mit Lenkrad und Pedalerie. Ich fühlte mich wirklich, als ob ich ein Formel-1-Rennfahrer war. Und ich habe wirklich alles, was Realismus betrifft, auf Maximum gestellt. Ich wollte nichts geschönt haben. Ich wollte auch die 100% Renndauer haben. Also das bedeutet, so ein Rennen, was halt in der Realität auch mal 1,5-2 Stunden lang sein kann, das habe ich halt dann auch auf dem Amiga 500 so gefahren. Oh, das war, ich habe da so viele Erinnerungen dran, auch emotional, was, ne, wie ich denn, wenn irgendwie eine Nachricht kam, dass Fahrer XYZ gecrashed ist, dass ich dann echt so Replay angeschmissen habe, um mir das anzuschauen und diese Illusion, dass nicht nur ich dann halt Fehler machen kann als Mensch in meinem Rennwagen, in meinem virtuellen, sondern halt auch die KI mit Fahrer. Das war so, also das war alles perfekt. Wenn Streckenposten die Fahnen hin und her schwenken. Später gab es dann auch noch so ein wechselndes Wettersystem. Das war einfach nur gigantisch toll. Also ich hoffe, du merkst es so leicht. Also Grand Prix war wirklich so, also oh. Wenn ich mir was.
Es ist auch ein richtig geiler Pick, auf jeden Fall, weil zu der Zeit ging es ja auch los bei mir dann ein bisschen mit Formel 1 Stimme. Ich meine, damals noch Schuhmacher und so weiter, ja. Bei mir ist tatsächlich so, also ich habe es auch sehr gerne gespielt. Ich habe aber dann, ich bin auf Lotus Esprit Turbo Challenge hängen geblieben.
Okay.
Das war so das Rennspiel meiner Wahl.
Ja.
Und ich habe bei mir, und ich weiß nicht, bei welchem Amiga, war so ein Spieleset dabei oder so ein Software-Set. Und da war Nigel Mansell's irgendwie Grand Prix oder sowas dabei.
Oh, ja, ja, ja.
Und dann habe ich das irgendwie gespielt. Aber auf jeden Fall, also ich gucke mir jetzt nebenher gerade noch mal die Bilder an. Da werden schon mal ein paar Erinnerungen wach. Geiles Spiel.
Ja, ich fand sowieso damals Microprose, das war so die Edelentwicklerschmiede vor dem Herrn. Zumindest was so meinen Spielgeschmack betraf, so mit ne Simulation, da gab's für mich nichts Besseres. Die hatten ja auch die Mac-Reihe, die hatten ne Flugsimulator. Alles, was so in dieses Realistische reinging, beziehungsweise Mac war jetzt nicht realistisch, aber das war schon, also Microprose, das war für mich so die Schmiede vor dem Herrn.
Ja, ich sehe es gerade, die haben ja auch die ganzen Sid Meier-Sachen gehabt.
Ja, ja.
Dann haben sie, das ist natürlich was sträflich auf meiner Top 10 fehlt, ist Rick Dangerous.
Microprose war einfach nur, das waren für mich die Götter. Alles, was die rausgebracht haben, fand ich geil. Und eine Grand Prix-Reihe, das war das i-Tüpfelchen.
Das ist auch was gefühlt heute gar nicht mehr so ist. Ich meine, es gibt schon Studios, du hast jetzt Rockstar erwähnt, ne, die man irgendwie cool findet, aber damals, da gab es dann was, Team 17, Bitmap Brothers, da war richtig Fan von dem, was die gemacht haben.
Ja, total.
Und dann immer guck, okay, Demos und was gibt's jetzt und so weiter. Ne?
Ja, absolut. Ja, also gefühlt, das stimmt, das ist ein guter Punkt. So gefühlt, klar kennt man noch so Entwicklerstudios und gerade wenn man halt auch so ein Gamer ist und sowas, ja, aber wirklich so diese, auch über lange Zeit, so diese AAA-Titel, die da, also AAA meine ich jetzt noch nicht mal so vom Umsatz her, sondern einfach nur vom reinen Spielspaß, ja, das hast du so nicht mehr, so diesen Hype dahinter. Schon alleine die Namen, die du jetzt gerade nanntest, ja, da kriegst du ja eher Gänsehaut, weil auch gerade wenn du aus der Zeit so kommst, ja, so, wow, geil. Ja, und du hast sofort so wohlige Erinnerungen an Spiele und Erlebnisse, so, ja, dass du mit deinen Kumpels gezockt hast oder alleine und was dir dabei passiert ist und so weiter und so fort. Klar ist da ganz viel Nostalgie auch dahinter, auf jeden Fall, ja, aber ich weiß nicht, ob du dieses Feeling heutzutage noch so hast, weil alles so doch sehr extrem Ja, es ist halt Kommerz, nur noch reiner so Kommerz. Und damals hat man sich auch noch ein bisschen mehr getraut und mal geschaut, wie was ankommt. Heute wird zumindest von den großen Studios, ne, aufs sichere Pferd gesetzt, was, aber da haben wir schon ganz am Anfang, glaube ich, drüber gesprochen, was ja auch mit der Größe von Entwicklerstudios jetzt mittlerweile zu tun hat, ne? Und die Kosten, die du denn da einfahren musst, wieder.
Wobei ich es jetzt ganz cool finde, dass es jetzt ja wirklich schon nochmal so eine Welle gibt, wo auch Indie-Games halt auch Beachtung finden und da auch richtig gutes Zeug dabei ist, weil es jetzt halt auch sehr mittlerweile wieder relativ einfach quasi zu alleine oder zu zweit ein Spiel zu entwickeln, wenn du eine geile Idee hast, ja.
Stimmt, also, ja.
Und gibt's cooles Zeug, ja.
Das stimmt, absolut. Ach komm, jetzt bin ich gespannt, bevor ich hier mit meiner Grand Prix-Reihe hier weiter erzähle und die dich und die ZuhörerInnen da draußen langweile, jetzt bin ich gespannt auf deinen Platz 1. Komm, hau raus.
Ja, ich habe Platz 1 und ich muss sagen, das war das erste Spiel, ich wusste genau, wo es sitzt. Es sitzt auf der 1. Es ist mit Sicherheit nicht das beste Spiel, ja. Aber ich, und wenn du jetzt ein Geräusch, da müsstest du, es gibt einen Film, kennst du ihn, The Stick, wo es um einen Bankraub geht? Mit diesem
Ja.
Das wäre die Musik, weil ich habe auf der 1 bei mir Der Clou von 94 von Neosoft.
Oh mein Gott. Das,
es ist ein Spiel, es gibt es jetzt wieder als Open-Source-Variante. Ich kapiere gar nichts mehr. Ja. Aber damals bin ich drin versunken in dieser Welt, ja, weil ich liebe den Film, ich liebe Haste, ich liebe Bankraub und so weiter. Und dieses Spiel, das ist so eine Mischung aus. Ja, eigentlich ist es kein Adventure, aber du musst mit Leuten sprechen, Sachen rausfinden und dann planst du quasi deinen Raubzug und dann kannst du eigentlich nur noch zugucken, wie er ausgeführt wird. Ne? In dem wir klappt es nicht. Ah, und dieses Spiel, ich keine Ahnung, das hat mich weggeblasen damals einfach, ja. Und ich habe nie wieder ein Spiel gespielt, glaube ich, was mich so fasziniert hat wie dieser Clou. Weil wie gesagt, es ist mit Sicherheit das beste Spiel, was es gibt. Aber für mich irgendwie, so ein Spiel würde ich so gerne mal wieder spielen und es gibt einfach nicht, ja. Und das war ganz toll.
Mega. Hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Ich weiß, dass ich es auch gezockt habe. Und du hast, was du ja gerade schon sagtest, du hast ja so diesen Raubüberfall geplant und dann lief das aber praktisch so selbstständig ab. Also du hast im Vorfeld so die Kommandos irgendwie gegeben, dann und dann durch die Tür, dann nach oben im zweiten Stock oder was auch immer. Ne?
Genau, ja.
Und dann hast du praktisch auf den Play-Button gedrückt und dann lief das so selbstständig ab oder hast du dann noch in Echtzeit die dirigiert?
Also ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ich meine, du konntest noch irgendwie beeinflussen, weil natürlich Sachen schief gehen.
Ja.
Dass du schon noch irgendwie die Leute irgendwo hinbestellen konntest oder laufen oder sowas, aber ich nagel mich nicht drauf fest, ich bin nicht ganz sicher.
Ja.
Aber du konntest halt keine Infos, je nachdem, was für gute Infos du hattest, Ausrüstung, Fluchtwagen und so weiter. Ja,
ja.
Und jetzt übrigens, wo ich hier gerade nebenher nochmal schaue, ist tatsächlich das Studio Neo Software, die sind dann irgendwie von Take-Two und dann sind sie zu Rockstar Games Vienna geworden. Also da schließt sich ja der Kreis schon fast wieder.
Ah, geil. Ja. Cool. Guck mal, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
das habe ich jetzt auch gerade erst entdeckt. Ja.
Spannend.
Ja.
Spannend. Das gab's auch damals, gab's das auch von Amiga?
Ich weiß gar nicht. Ja, also ich habe es auf dem Amiga gespielt.
Auf dem Amiga, ne? Ja, ja. Ja, ich weiß, dass ich das auch gezockt habe. Aber darum freue ich mich jetzt gerade auch so ein bisschen über deinen Platz 1, weil A, finde ich den, wenn ich das jetzt so sage, meine ich das gar nicht vorwurfsvoll, so ungewöhnlich, weil ich jetzt irgendwie mit so einem Riesenknaller gerechnet hätte oder so, ja. Was nicht heißt, dass dein Platz 1 irgendwie kein Knaller wäre, ganz im Gegenteil. Das ist super cool, aber ich hätte überhaupt nicht mit gerechnet. Aber finde ich super. Finde ich richtig gut.
Ja, ich habe auch lange, aber wie gesagt, was ist ja so ein bisschen der persönliche Top 10 der privaten Meilensteine und so weiter. Und das war für mich, wie ich wusste, ich muss Spiele sortieren, das Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat jemals, war der Clou. Ja.
Cool.
Das muss da oben hin, ja.
Das ist echt cool, ja. Ja, ich hatte bei mir so ein Spiel, aber da können wir ja gleich nochmal drüber schnacken, wenn du magst, wo ich auch überlegt habe, eigentlich müsste das auch so ziemlich weit oben stehen, ich habe es dann aber doch draußen gelassen, weil ich auch ähnlich, so wie du jetzt bei der Clou, so positive Erinnerungen daran habe, aber finde ich echt cool. Geil.
Deine 10 Titel haben schon mal mega heiß gemacht. Ich glaube, ich muss, die, zum Beispiel Gothic, muss ich vielleicht doch mal wirklich rangehen, ja. Bei die Rennspiele, ich bin einfach wirklich zu schlecht für Rennspiele, ja. muss aber gestehen, ich habe mir jetzt gerade die Woche, habe ich mir so einen Joystick und so ein, wie nennt man das, HOTAS, also diese, ne, zum Flugsimulator spielen.
Ja, ja.
Weil ich jetzt mal so ein bisschen in die X-Wing-Welt einsteigen will.
Oh, und zwar Rogue Squadron, ja. Cool, ja.
Schau mal. Aber also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, 10 sehr schöne Titel bei dir. Und vielleicht da mal kurz, bevor wir über unsere Longlist sprechen, schon mal kurz Hinweis an die HörerInnen. Auf jeden Fall, glaube ich, würde uns mal sehr interessieren, ja, was so eure Highlights sind, was ihr zu unseren sagt, ob ihr sagt, wir haben irgendwas vergessen, wie konnten wir das nicht auf dem Schirm haben, ja, oder irgendwas, was wir jetzt total gelobt haben, wo ihr sagt, hä, was ist da los,
ja. Ja, haut mal raus da draußen, haut mal raus. Nicht nur immer vor den Empfangsgeräten sitzen, sondern auch mal Popo bewegen und mal mitteilen. Fände ich cool. Also fänden wir cool.
Ja, genau. Mal positive Vibes auf Twitter auch mal wieder zur Abwechslung.
Jawohl. Ja. Und wenn ihr über uns haten wollt, also wenn, dann über mich und dann aber nur mit Begründung, bitte.
Genau, wie wir vorhin gesagt haben, du bist scheiße, reicht nicht, du bist scheiße, komm mal weil.
Richtig. Aber ich finde es total spannend, weil wenn ich jetzt so deine Top-10-Liste sehe von meinem geistigen Auge und meine, ist meine eher von den Titeln her bekannter, größer und du hast da so ein paar Perlen, wie halt jetzt alleine der Clou, ja, die zumindest ich auch auf jeden Fall gespielt habe, aber gar nicht mehr auf dem Radar hatte. Und das finde ich total super spannend und echt cool. Fand ich echt super, super witzig und interessant, die mal so gegenüberzustellen.
Ja, zumal wir, glaube ich, so ziemlich genau den gleichen Zeitraum abdecken, plus minus wahrscheinlich ein paar Jahre, ne?
Ja.
Von quasi einer Spielerkarriere.
Ja.
Und dann doch, wie unterschiedlich es ist, obwohl man, das ist ja das Faszinierende, ne? Ich glaube, wir haben jetzt keinen Titel gehabt. Ich habe jetzt ein paar Titel gehabt von dir, die kannte ich nicht, aber es war nichts dabei, wo ich sage, okay, sollte nicht da oben sein, ja? Und trotzdem kommt man bei 10 anderen Listen raus irgendwie.
Ja, total. Total. Und was mir auch halt auch aufgefallen ist, du hattest auch den ein oder anderen PC-Titel da auch mal mit drin. Also neueren Titel, sage ich mal. Bei mir sind es doch eher so, ja, schon relativ, Days Gone war, glaube ich, jetzt so das aktuellste auf der PlayStation 4, wenn ich jetzt gerade noch mal so meine Liste durchswitche. Der aktuellste Titel, da hast du ja noch mal aktuellere, was total, also da sieht man so den Gap dazwischen.
Ja, wobei ich muss auch sagen, ich habe dann, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe schon noch ein bisschen geguckt, ja, weil wenn ich jetzt so einfach von den Emotionen her 10 Titel, dann komme ich, glaube ich, wirklich wahrscheinlich bei 8 Amiga-Titeln plus Red Dead Redemption raus, ja. Und noch der 10. weiß ich nicht, aber ich wollte zumindest so ein bisschen mixen, auch einfach, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe noch, die fand ich halt damals richtig geil, weil sie mich so beeindruckt haben, aber wenn ich sie jetzt wirklich ins Verhältnis setzen müsste, wie fand ich jetzt heute eins der Spiele, dann würden sie wahrscheinlich ein bisschen hinten anstehen oder so. Weil damals fand man halt einfach alles mega, weil es, ja, wie wir schon hatten, du hast es zum ersten Mal gesehen. Ne?
Ja, total. Ja, das ist auch richtig. Das ist so zum Beispiel auch ein Crysis zum Beispiel. Na, auch deutsches Entwicklerstudio. Eine Bombast-Grafik, ein Bombast-Gameplay, das war ja auch so ein interaktiver Film so ungefähr, der da ablief. Das war auch ein Spiel, das ich super gerne gezockt habe damals. Oder das erste Far Cry. Meine Fresse, wo ich eben erzählt, guck mal, jetzt komme ich schon in die Liste, was ist denn sonst noch so drauf? Wo ich eben schon über Gothic erzählte, ne, Mensch, läuft das auf meinem PC überhaupt, war das ja bei Far Cry noch mal eine Nummer krasser. Bei dem ersten, ne, bei dem ersten Teil. Ja, aber es war, ja, es war ein spannendes. Ja,
und Crysis, glaube ich auch, da hat man wieder in Deutschland überhaupt nicht kapiert, was für ein Asset man hat, ne?
Ja.
Weil das war ja eigentlich die Gaming-Engine damals, 10-mal besser als alles andere, aber sowas hat halt in Deutschland keiner verstanden und hat keinen Wert, weil du hättest wahrscheinlich damals die Gunst der Stunde nutzen können, hättest wahrscheinlich aus Deutschland einen richtigen Gaming-Standard machen können. Ja.
Ja, total. Da sind wir Deutschen denn leider zu lahmarschig und zu weit weg von moderner Technik, zumindest schnell das zu realisieren. sag ich als Deutscher.
Ist wirklich so. Ich arbeite in der IT, es sind Trauerspiele. Ja. Also ich meine, auch wenn man nicht in der IT arbeitet, weiß man das. Man muss nur mal versuchen, auf der A6 einen Anruf zu machen.
Oder im ICE von Berlin nach Hamburg. Also viel Glück und Erfolg irgendwo dann am Hauptbahnhof. Dann hast du wieder einen Empfang.
Genau.
Naja. Oh je. Ich kann mich jetzt hier nur langweilig wiederholen. Ich fand es echt super spannend und interessant, auch deine Top-10-Liste hier zu hören und dann auch so mit meiner so zu vergleichen, was auch die Genres und das System und sowas betrifft. Echt spannend. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bis hierhin schon mal gemacht.
Auf jeden Fall auch, ich glaube, genau wie bei dir kam auch aus, vieles hängt auch einfach mit den Erlebnissen zusammen, die man halt alleine oder mit Kumpels dann hatte, ja. Und die Emotionen, die man damit verbindet. Und ich finde auch, also ich meine, gut, man muss jetzt hier in dem Podcast wahrscheinlich keine Lanze für das Hobby Gaming brechen, ja. Aber damals war das ja schon noch so ein bisschen, ne, so, was ist denn das, ja? Aber es ist, keine Ahnung, ich finde, es ist, man kann, klar, man muss aufpassen, dass man sich nicht verliert, ja, und dass man auch mal raus in die Sonne geht und ein bisschen laufen und so weiter. Aber ich finde, man kann so viele tolle Sachen erleben bei Spielen. Keine Ahnung. Also mich fasziniert es immer wieder.
Ja, total. Also ich muss sagen, dass mich das Gaming so eine Zeit lang, ich sag mal, über so 5, 6, 7 Jahre doch verloren, also nicht komplett, aber doch sehr verloren hat, dass ich fast gar nicht mehr gespielt habe. Und dann vor ein paar Jahren kam das wieder so auf, dass es mich wieder so richtig fasziniert hat einfach. Also fasziniert hat mich Gaming immer, aber so auch aktiv wieder fasziniert hat.
Nee, ist bei mir genauso, wie gesagt, ich habe ja dann so 1998 bis 2010 irgendwie komplett nichts in dem Bereich angeschaut. Ich muss sagen, ich war auch immer so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, das war ja, wie dann WoW so richtig durchgestartet ist und FIFA und Pro Evolution Soccer. Und ich habe ein paar Kumpels gehabt, die haben wirklich den ganzen Tag nur FIFA und PES gespielt. Es hat mich so genervt, glaube ich auch, weil ich einfach mega schlecht war. Oder ein Kumpel, der total WoW dann gezockt hat, Tag und Nacht. Und da habe ich gar keinen Bock gehabt auf das Thema. Lustigerweise war bei uns zu dem Zeitpunkt Online-Poker irgendwie so das Go-To-Game, was man dann immer gemacht hat. Ne?
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja gut, ich meine, du warst so schlecht, weil du halt nicht den ganzen Tag gezockt hast, FIFA oder World of Warcraft oder so.
Das auch, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich komme bis heute nicht wirklich mit Controllern klar, wenn es darum geht, irgendwie auch bei Rennen oder Space Simulations, weißt du, richtig vernünftig zu fahren oder sowas, da fehlt mir einfach die Motorik, keine Ahnung, was da los ist.
Macht gar nichts. Dafür bist du zum Beispiel bei Einbrecherspielen perfekt. Dass du da
zumindest bilde ich mir ein, dass ich das war. Ja. Genau.
Sehr schön. Aber jetzt hast du es schon so angeteasert, ein paar Mal mit so, was steht denn sonst noch so auf der Liste, ja, genau. Was es nicht in deine Top 10 geschafft hat. Erzähl doch mal. Ich bin echt gespannt, was jetzt für Perlen so zum Vorschein kommen.
Ich versuche es kurz zu halten, weil wir haben ja schon 10 Titel im Detail besprochen, ich will die nicht abwerten, aber ein Titel, von dem ich dachte, er landet mindestens in der Top 3, ist Skyrim. Und Skyrim hat es nicht geschafft, weil, wie ich dann die nacheinander alle verglichen habe, ist es rausgerutscht. Ich habe es auch nie fertig gespielt. Und Skyrim ist für mich so, ich fand's mega geil, ja. Und ich glaube, es ist wirklich ein fantastisches Rollenspiel einfach. Aber im Vergleich hatte ich dann mit Red Dead Redemption in der Welt viel mehr Spaß. Ja, das war so eine Sache. Ich habe hier, was habe ich hier noch drauf? Adventures, ja. Monkey Island hat es nicht geschafft. Simon the Sorcerer finde ich ein Mega-Game.
Ja.
Hat es auch nicht geschafft. Und dann habe ich noch so ein paar ganz krude Sachen aus meinen Anfangsjahren. James Pond, kennst du das?
Ja. Ja, klar.
Hab ich mega viel gezockt. Lemmings, okay, das ist so gute. Eishockey-Manager haben wir schon gesagt. Yeah. Und dann aus der neueren Zeit, ich fand Prey ein richtig geiles Spiel.
Entschuldige, wenn ich da einhake. Ich bin ganz unfreundlich, hoffe ich zumindest nicht. Die Story von Prey, die hat mich ja damals mal so richtig geflasht.
Die Story, das Ende von Prey, ich hab's nicht kommen sehen, ja.
Boah. Und
Die Story mega geil. Auch da wieder ein Spiel, wo du so viele Varianten hast, ja, durchzukommen und was du da jetzt entdeckst, ja.
Ja.
Ich habe es dann gegen Dishonored gestellt und da hat mir die Welt und die Grafik besser gefallen. Aber jetzt, wo du gerade schon wieder so begeistert Prey sagst, eigentlich hätte ich vielleicht Prey sagen sollen. Weil
na, um Gottes Willen.
Mega geil.
Ja, ja,
auch leider ein Flop irgendwie, ne?
Ja, leider. Und du hast das Ende gerade schon angesprochen. Also es hat mich echt, ich saß hier vor und dachte, ich muss jetzt heulen, so ungefähr. Weil das, ich habe es nicht kommen sehen einfach, ja. Und das hat mich so emotional gepackt wie bis zu dem Zeitpunkt kein anderes Spiel, was so ein Ende betrifft.
Und was es auch hatte, so finde ich das, also das Ende von der Handlung, aber auch dieses Finale, also das Spiel ist immer so stufenweise und am Ende rennst du durch diese Raumstation und alles fällt zusammen, ja, und irgendwie, keine Ahnung. Müsste ich eigentlich auch mal wieder anpacken. Ja. Ich glaube, da hätte mal ein zweiter Teil kommen sollen, ne? Der wird aber nicht kommen wahrscheinlich.
Ja, ich weiß es nicht. Nee, leider. Es fängt ja schon grandios an, ne, wie du denn da so hochgebeamt wirst und so, ja.
Ja, genau.
Das ist, also es hat ein fantastisches Intro und fantastisches Outro. Also tolles Spiel einfach.
Ja, und den Rest haben wir ehrlich gesagt schon so zwischendurch immer mal wieder angesprochen. Ich glaube, das Einzige, was noch gar nicht zur Sprache kam, ist Command & Conquer.
Mhm.
Auch mega. Ja, und das sind so die großen, was war bei dir noch so, was nicht geschafft hat?
Also Super Mario Bros. 3, beziehungsweise der allererste Super Mario Teil. Du hattest es eben deine Einleitung, was heißt eben, von einer Stunde oder wie lange wir jetzt hier aufnehmen, schon so echt total super erwähnt, was ich da geschrieben habe. Super Mario Bros. Im Multiplayer habe ich wirklich damals, wie alt war ich da? 9 oder 10? Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch echt jung mit meiner Mutter zusammengezockt, ja. Und es ist einfach, hat's uns beide total fasziniert. Super Mario Bros. 3, ich weiß noch, Excitebike auf dem NES, wo du selbst auch Strecken bauen konntest, hat mich super fasziniert. Dann Legends of Zelda. Also du siehst, ne, das ist sehr konsolenlastig bei mir, aber das waren halt auch so meine ersten Erinnerungen. Und ja, Zelda, ne, also erste Zelda-Teil schon alleine toll.
Auch brutal gut, ja.
Ja. Ansonsten, ich switch hier, damit ich auch nicht zu lange werde, auch hier ein weiterer Super Mario-Titel, Super Mario World Yoshi's Island, fand ich super, mega genial und süß, schon allein der Grafikstil, was ja alles so wie gemalt so aussah. Dann Star Fox, Earthworm Jim, fand ich.
Ach Gott, stimmt. Ja. Ich den vergessen, Earthworm Jim.
Also schon, ja. Also so einen Humor habe ich bis dahin noch nie erlebt im Videospiel. Und das war so abgedreht. Und die haben sich alles genommen, nur nicht ernst. Fand ich total super. Dann so auf dem Amiga, Monkey Island, da haben wir eben schon drüber kurz gesprochen, das ist jetzt auch kein Überraschungstitel oder sowas, aber auch Speedball, du hattest eben schon so die Entwicklerstudios genannt, das genau sind so die Games von den Speedball, Turrican.
Turrican ist auch so ein geiler Soundtrack.
Ja, genau, also das kannst du ja immer noch super anhören und weißt du, hier auf der Reeperbahn, Fenster runter und laut Turrican-Mucke aufgedreht, so ungefähr. Indiana Jones, jetzt auch wieder Adventure. Und ansonsten hatten wir eben auch schon drüber gesprochen auf dem PC, Half-Life 2 hat mich damals echt komplett weggehauen von der Stimmung, von der Grafik, von der Atmosphäre, irgendwie so dieser Staat, der mich erdrückt und sowas, dieses Gefühl, fand ich toll. Das waren so ein paar Titel jetzt noch hier bei mir mit auf der Liste.
Mhm. Ja, auch richtig geile Dinger. Ich meine, sehr viel Marios, da kann ich gar nicht zu allem was sagen, aber es ist eine super Reihe, Zelda, klar, und ja, jetzt Earthworm Jim, da muss ich mir, glaube ich, nachher auf YouTube nochmal was anschauen.
Ja. Stichwort Kuh und sowas, das ist ohne Ende total verrückter, geiler Humor, ja. War nur sauschwer. Es war sauschwer.
Ja, generell, Spiele früher waren schon zum Teil richtig heavy, ne?
Ja, absolut. Also damals, also Damals hatte ich aber auch noch so die Geduld, mich da reinzufuchsen. Zwar waren diverse Controller gegen die Wand geflogen, ja. Also es war nicht so, oh, und dann mache ich noch mal und noch mal, okay, gar kein Problem. Aber heutzutage hätte ich da keinen Bock drauf. Also alle, die so hier diese Dark Souls-Reihe und sowas durchspielen und die dann sagen, ja, das sagt ja auch selbst der Entwickler, das Sterben gehört dazu. Also Respekt, wenn da die Leute die Geduld und sowas dafür haben, aber nee, ich will ja auch vorwärts kommen und heutzutage will ich es denn einfacher haben als vielleicht früher mal.
Deswegen ist zum Beispiel Elden Ring bei mir gar nicht aufgetaucht, weil ich finde es zwar eigentlich ein mega geiles Spiel, ja. Aber ich habe jetzt auch noch 40 Stunden gemerkt, ich spiele es gar nicht mehr weiter, weil es frisst zu viel Zeit, es ist zu anstrengend, ja. Und bei mir ist jetzt halt Spiel mittlerweile, ich will was erleben, ja, aber ich muss jetzt mir nicht unbedingt noch Skills drauf schaffen und irgendwie mir beweisen, was für ein geiler Hecht ich beim Spielen bin.
Ja. Ja, Elden Ring ist auch ein super Beispiel. Also finde ich auch vom Setting her super faszinierend, spricht mich total an und ich habe immer so einen über den Kauf-Button so mit der Maus rummarschiert, aber hab's nie mir gekauft, weil genau dieser Grund, den du gerade nanntest. Wenn so ein Spiel gefühlt Arbeit wird, ja, man muss dann draufstehen. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie so eine Wirtschaftssimulation. Da ist ja auch so das Arbeiten, ne? Welche Waren kaufe ich, welche verkaufe ich, zu welchem Kurs und so weiter und so fort. Kann man natürlich auch so ein Stück weit damit vergleichen in Form von, es ist auch viel Arbeit, aber das ist so stressige Arbeit. Also Elden Ring jetzt, diese Art von Spiel ist für mich eher, gibt mir nix. Muss man, glaube ich, einfach für gemacht sein.
Ja, ich würde schon sagen, dass mir was gibt, aber es ist halt wieder sowas, ja, das kannst du mal nicht eben nebenbei mal kurz spielen abends, ja.
Ja,
das ist halt. Ja. Zum Beispiel, ich habe auch, was ich jetzt gemerkt habe, okay, ich komme wieder ins Labern, aber ich habe da eine Zeit lang Elden Ring und parallel God of War gespielt, wo aber die Controller-Sets anders waren, PC und PlayStation, und dann bin ich immer in die falschen Richtungen gelaufen, habe die falschen Actions gemacht, habe ich gesagt, okay, ich bin nicht mehr dafür geschaffen irgendwie, ich muss mich auf eins konzentrieren.
Ja, also ich bei mir ist es auch so, ich mag simples Gameplay und das kann auch gern ein Stück weit herausfordernd sein. Also meine Motivation ist nicht, dass ich durch so ein Level ohne einmal zu sterben durchmarschiere oder sowas, ja. Es darf auch gerne mal herausfordernder sein, aber immer noch so auf so einem für mich Level, dass ich weiß, wie ich es angehen muss, damit ich es schaffe. Und nicht, weil ich jetzt noch 50 Level unter dem Endgegner da bin oder sowas, ja. Wenn ich so dieses Gefühl habe, das ist auch ein bisschen Zufall. Glück gehört natürlich auch immer ein Stück weit dazu, keine Frage. Aber ja, wahrscheinlich alle, die jetzt Elden Ring oder sowas spielen, die sagen, ey Patrick, du bist total bescheuert, du hast das Spiel nicht verstanden, du bist zu blöd dafür oder zu lasch. Entschuldigt, ich will das Spiel gar nicht schlecht reden. Also gerade Elden Ring ist ja sicherlich auch verdient. Die haben ja so viele Preise eingeheimst dafür. Mhm. Aber ich glaube, ich muss es irgendwo mal spielen. Vielleicht packt es mich ja auch komplett, aber ich will nicht 60 Euro für einen Titel investieren, wo ich dann sage, ich spiele es mal eine Stunde und dann stelle ich fest, boah, nee, habe ich doch keinen Bock drauf, weißt du, was ich meine?
Nee, dafür nicht. Ja. Ja, nee, dafür lohnt es sich nicht. Nee. Also muss man wollen. Ja, ich würde mal an deiner Stelle, wenn es mal irgendwann günstiger ist, auf jeden Fall ausprobieren, weil ich finde, man muss es schon mal erlebt haben. Ja. Weil es auf jeden Fall was ganz Besonderes ist, aber ich kann auch verstehen, ich bin ja auch irgendwann ausgestiegen.
Einen Titel habe ich tatsächlich noch. Der ist mir gerade, der stand noch nicht mal auf der Liste, der ist mir gerade just in dem Moment eingefallen, nämlich Gears of War auf der Xbox. Das war auch so die Titel, die habe ich geliebt. Mochte ich auch total gerne.
Das ist so XCOM-mäßig, oder? Turn-based Strategy oder so.
Nee, das ist Action-Titel. Third-Person und du hast da so mit bulligen Marines zu tun, die halt gegen außerirdische Wesen kämpfen. Und das ist schon recht brachial. Also die haben halt auch so eine Kettensäge mit an ihrem Maschinengewehr montiert und ja, dann geht's da halt auch schon mal recht blutig zu. Der erste Teil stand auch mal eine Zeit lang auf dem Index. Wenn man sich das jetzt anschaut, da lacht man müde drüber. Ja, das war auch seit Xbox 1 Zeiten einer der Titel, die halt jetzt auch auf jeder Generation rauskam. Hat mir auch super viel Spaß gemacht.
Zock ich. Ah, es sieht so ein ganz bisschen so Warhammer Light-mäßig aus.
Ja, genau. Also es, ja, also es ist natürlich nicht das Warhammer-Universum, aber es ist so ähnlich brachial und düster und es spielt halt auf einem erdenähnlichen Planeten. Also wenn du es nicht wüsstest, würdest du sagen, das ist die Erde. Ja, aber ist gar nicht mal so ein schlechter Vergleich mit dem Warhammer-Universum, ja.
Ja, cool. Ich glaube, wir haben unsere Titel besprochen und wir haben, wenn ich jetzt alle meine Äs und Ös rausschneide, knapp die 2-Stunden-Marke erreicht. Ich würde nochmal jetzt den Aufruf starten an die HörerInnen. Was sagt ihr nochmal zu unserer Auswahl? Jetzt habt ihr nochmal Titel gehört, die es nicht geschafft haben. Hätten die reingehört, ja? Oder was wären so eure Titel, die auf der Top 10 oder Longlist? Ich glaube, das würde uns beide sehr interessieren. Lasst gerne Feedback da. Hört auf jeden Fall bei Heldenchaos rein. Wenn euch das gefällt, wenn euch der Podcast hier gefällt, empfehlt uns weiter, lasst Kommentare oder Bewertungen da, das hilft immer. Und vielleicht noch zum Abschluss, Patrick, was steht bei dir noch so auf dem Plan als nächstes im Podcast?
Wenn alles gut geht, tatsächlich mal wieder ein Interview mit Moritz zusammen zum Thema Pen and Paper, eine Fortsetzung zu dem, was wir jetzt vor kurzem schon aufgenommen haben und was sich auch jeder von euch da draußen anhören kann. Ja, und ansonsten natürlich immer wieder News zum Thema Nerdstuff. Ja, also das wird's regelmäßig weitergeben.
Sehr schön. Ja, cool. Also bei mir steht noch an, für die, die immer noch drauf warten, die Boba-Folge. Ich habe es nicht vergessen. Ja, ich werde auf jeden Fall auf Mando Season 3 und Boba Fett noch zurückschauen. Ich schieb's vor mir her, ja, schon. Da gibt's einiges zu besprechen. Aber das wird auf jeden Fall doch kommen. Ja, da würde ich sagen, Patrick, ich danke dir für die Zeit. Hat mir mega Spaß gemacht, in alten und neuen Spielen noch ein bisschen zu schwelgen. Ich bekomme jetzt schon wieder Lust, die Steam Library anzuwerfen und ein paar Sachen zu installieren und zu zocken.
Ich kann das nur eins zu eins langweilig zurückgeben. Hat mir ebenfalls super viel Spaß mit dir gemacht, lieber Stefan. Und ja, ich werde jetzt nach dem Gespräch noch mal in Erinnerung schwelgen und zumindest gedanklich die Formel 1 Motoren anwerfen in Grand Prix von Microprose.
Fahr doch mal im Kopf noch
runter, ja, genau, und geh die Kurven durch. Genau das. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, an alle da draußen, macht's gut. Wie gesagt, lasst uns gerne eure Meinung wissen. Wenn ihr findet, wir sind scheiße, sagt zumindest warum. Ja, das haben wir heute gelernt. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.